Läuft. Sehr schön. Also ich begrüße nochmal alle ganz herzlich, auch die, die sich jetzt dazuschalten, die zuschauen. Ich eröffne den ersten öffentlichen Tagesordnungspunkt des Ausschusses für Digitales. Die Besucherinnen und Besucher, die jetzt da sind bei dieser öffentlichen Beratung, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass auch wenn es öffentlich ist, das Fertigen von eigenen Ton- und Videoaufnahmen nicht gestattet ist und entsprechende Geräte bitte abgeschaltet werden. Zuwiderhandlungen können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Dann kommen wir zu Top 2. Bericht der Bundesregierung zu den digitalpolitischen Plänen und Projekten, insbesondere zu Smart Cities des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Und wir haben als Gast im Ausschuss die Bundesministerin Clara Geiwitz. Ganz herzlich willkommen in unserem Ausschuss. Und sie hat auch noch weitere Gäste mitgebracht, nämlich Thorsten Scholz, der Leiter der Zentral- und Grundsatzabteilung, Erik Klär.
Er ist leider nicht da, der muss zu einer Beerdigung gehen.
Oh, unser Beileid. Aber Renate Mitterhuber, Leiterin des Referats Smarte Städte und Regionen, herzlich willkommen. Und Elke Maria Betzüge und Sebastian Otto auch da hinten, beide vom Referat Digitalisierung Bau. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und dann übergebe ich jetzt direkt an Clara Geiwitz.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass Sie sich für die Digitalisierung im Bereich des Bauens, Plans und der Stadtentwicklung interessieren, weil das für uns verbunden ist mit einer großen Hoffnung in mehreren Bereichen. Das eine ist, in Deutschland wird zu lange geplant und wir hoffen natürlich durch die Digitalisierung Planungsprozesse zu beschleunigen. Und gleichzeitig aber wissen wir jetzt schon, dass in den Bauämtern insbesondere, aber auch in anderen Bereichen der Stadtentwicklung ein erheblicher Generationswechsel vor uns steht bei den Beschäftigten. Und wir hoffen, durch Digitalisierung von bestimmten Teilprozessen dann einfach auch Personal ersetzen zu können, weil wir davon ausgehen, dass es nicht mehr in der Anzahl in Zukunft gewinnbar sein wird. Die Ministerpräsidenten haben sich am 6. November 2023 mit dem Bundeskanzler ja geeinigt auf einen Pakt für Planungsgenehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung. Und einige wesentliche Punkte daraus betreffen auch das Bauministerium und die Digitalisierung. Das wäre zum einen der digitale Bauantrag. Das wissen Sie, es ist ja eigentlich eine Landeszuständigkeit. Wir haben aber ein Land, in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern, gewinnen können, die EFA-Anwendung für die anderen Bundesländer zu entwickeln. Und immerhin 10 Bundesländer haben sich zur Nachnutzung bereit erklärt. Das heißt nicht, dass die anderen keine Digitalisierung im Bereich des Bauantrages machen. Hamburg zum Beispiel ist schon seit diesem Jahr komplett durchdigitalisiert. Und die Ministerpräsidenten haben sich darauf verständigt, bis Ende dieses Jahres spätestens den digitalen Bauantrag umzusetzen. Das wäre wirklich eine große Erleichterung für die Antragsteller. Sie wissen ja, die meisten Architekturbüros planen heute schon digital. Und dann wird es sozusagen ausgedruckt und in mehreren Leitsordnern zum Bauamt gebracht. Das ist eigentlich nicht mehr State of the Art. Zumal Teile der Planungsphasen deswegen so lange dauern, weil dann diese Ordner bei allen Behörden nacheinander verschickt werden müssen, die im Rahmen der Träger der öffentlichen Interessen beteiligt werden müssen. Und wenn man das digitalisiert, können diese kollaborativ an diesem Antrag arbeiten. Und da haben wir einen erheblichen Zeitgewinn alleine dadurch. Das parlamentarische Verfahren wird bald erreichen, das Hochbaustatistikgesetz. Dafür werbe ich ganz intensiv, auch wenn das ein bisschen sperrig und langweilig klingt, weil wir in Deutschland die Situation haben, dass wir erst im Folgejahr, im Mai, wissen, wie viel im Jahr davor gebaut wurde und wir zum Beispiel gar keine guten Informationen haben über Bauanfänge. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, was machen wir in der Baukrise, wann unterstützen wir, wie entwickelt sich diese Branche, die ja eine riesige Branche ist, volkswirtschaftlich große Bedeutung hat, sind wir immer im gewissen Blindflug. Und die Digitalisierung des Bauantrages bietet die Möglichkeit, auch im Rahmen der Hochbaustatistik dann künftig ab 2026 quartalsweise Informationen zu haben über die Baufertigstellung, aber auch über die Bauanfänge, sodass die nächste Bundesregierung dann zum Beispiel ihre Förderinstrumente noch viel passgenauer abstellen kann. Und was mich auch sehr gefreut hat, was ja selten vorkommt, ist, dass der Normenkontrollrat gesagt hat, dass durch diese Digitalisierung und die neue Statistik 51.000 Stunden weniger Aufwand für Bürgerinnen und Bürger und 770.000 Stunden weniger Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entstehen. Durch diese Digitalisierung haben wir dann also bessere Informationsgrundlagen bei gleichzeitig weniger Aufwand. Und ich finde, so soll das sein. Setzt natürlich voraus, dass tatsächlich in den Bundesländern auch die Digitalisierung umgesetzt wird. Aber das kann ja vielleicht auch ein schöner Anreiz sein. Beim Baugesetzbuch, für das der Bund ja zuständig ist, haben wir auch die Chancen genutzt. Zum einen die Digitalisierung im Bauleitplanverfahren, die Öffentlichkeitsbeteiligung und auch die Beteiligung bei der Planaufstellung zu digitalisieren und auch Bürgerbeteiligung zu öffnen für Menschen, die vielleicht tagsüber nicht in die Rathäuser gehen können und sich da beteiligen. Und auch hier ist es ein Bundesland, in dem Fall Hamburg, was ein OZG-Projekt für die Bürgerbeteiligung und Information entwickelt. Und wir werden auch digitale Planvorgaben, digitale Standardsvorhaben bei der Baugesetzbuchnovelle machen, damit das alles passt. Sehr fruchtbar ist die Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Digitalisierungsminister Wissing beim ganzen Thema BIM in Deutschland, was ja von uns, von unseren beiden Häusern getragen wird und was eine große Hoffnung ist, auch durch die Digitalisierung der ganzen Kette, also Planung, Bauphase, aber auch Nutzungs- und Rückbau- und Umbauphase. Und ein Thema, was letztes Jahr ja viele Gemüter umgetrieben hat, war die Wohngeldreform. Sie wissen, das ist eine Reform gewesen, die war insgesamt mehrere Milliarden schwer. Wir haben jetzt 2 Millionen Haushalte, die Wohngeld bekommen, und zwar dreimal so viel wie vorher, bekommen doppelt so viel. Und das ist auch dank Digitalisierung sehr, sehr gut in der Bearbeitung in den allermeisten Ländern. Wir haben hier 12 Länder in der Nutzungsallianz und wollen auch noch weiter an der tiefen Digitalisierung arbeiten.
Wir sind leider mit der Zeit jetzt schon etwas drüber.
Okay, dann wollte ich jetzt gerade zu Smart Cities kommen.
Da machen Sie es vielleicht kurz.
Ganz kurz. Also vielleicht mein Angebot, weil wir haben eine ganze Reihe von Fragen dazu bekommen. Und Smart Cities ist etwas ganz Spezielles bei uns im Haus, weil es ein Modellprojekt ist, aber von riesiger Größenordnung. Also es ist sehr, sehr gut ausgestattet worden in der Legislaturperiode davor. Und es hat aber so viele unterschiedliche Aspekte, dass ich dem Ausschuss anbieten würde, falls mehrere Abgeordnete Interesse daran haben, dass wir gerne bei uns im Haus auch noch mal zu einem Arbeitsgespräch einladen, wo wir die einzelnen 73 Modellprojekte vorstellen, wo wir dann einfach vielleicht mal eine Stunde oder zwei Zeit haben, uns das alles anzugucken, weil das wirklich nicht in die ganz normalen Abläufe eines Hauses passt, sondern bei uns auch so eine Art Pionier Vorreiterfunktion hat und vielleicht auch deswegen ein bisschen länger braucht, bis man das alles erklärt hat.
Ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, dieses Angebot, das nehmen sicher einige, ne, es gibt schon Nicken, gerne in Anspruch, weil da, glaube ich, großer Wissensbedarf auch bei uns ist und das natürlich heute nicht alles in einer Stunde geklärt werden kann. Von daher vielen Dank für das Angebot, das wir sicher gerne in Anspruch nehmen. So, wir haben jetzt die Debattenrunde. Wir machen ja zwei. Und ich hatte eben nicht darauf hingewiesen, wir haben so einen Gong. Ja, 10 Sekunden vor Ende der Redezeit ertönt der Gong und das heißt dann nicht noch mal eine extra Frage aufmachen oder einen Bogen und dann gerne zum Ende kommen. Und ich würde vorschlagen, da wir 5 Minuten pro Fraktion und Runde haben und die Linke die Hälfte der Zeit, dass wir vielleicht in der ersten Runde 3 Minuten und in der zweiten 2 machen, weil wir die Uhr immer noch nicht auf Knopfdruck umstellen können. Ist das in Ordnung? Ja, gut. So, dann starten wir mit der SPD und Caroline Wagner hat das erste Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Ministerin, für das Angebot, das wir auf jeden Fall sehr gerne annehmen werden, weil, wie Sie schon richtig sagen, das Thema Smart City ist eins, das uns natürlich auch sehr bewegt. Pionierarbeit, haben Sie es genannt, auch ein großes Projekt, das jetzt in einer ganz entscheidenden Phase ja jetzt auch eingetreten ist. Die 73 Modellkommunen, die nach einer Strategiephase jetzt in die Umsetzungsphase weitgehend alle gestartet sind und dann natürlich jetzt, sage ich mal, das ganz Interessante vor Ort natürlich auch stattfindet und das natürlich unser Interesse auch weckt, dort genauer hinzuschauen und zu gucken, natürlich auch, ja, welche, zum einen, wie diese Modellkommunen natürlich auch begleitet werden und welche Verfahren und Strukturen und Prozesse man aus den Lernprozessen, die ja da auch vor Ort stattfinden, man im Grunde auch transferieren kann, skalierbar machen kann. Das sind ja so ganz die großen Schlagworte, die uns natürlich auch in der Debatte, die wir dazu ja auch schon im Plenum hatten, immer ganz stark beschäftigen. Und deswegen wäre meine erste Frage eben erstmal zu diesem aktuellen Verlauf des Modellprojekts, welche Erkenntnisse Sie da bislang im Haus gezogen haben zu dem aktuellen Stand des Projektverfahrens, sage ich jetzt mal, des Verlaufes und wie Sie auch schon ja, vorsehen, da auch schon mit Blick vielleicht auf das Förderende hin blickend, noch nicht gehend, aber blickend, hier eben auch entsprechende nachhaltige Prozesse anzustoßen. Wie kann das Thema weiter voran geschoben werden und wie kann die Nutzbarmachung für andere Kommunen erfolgen?
Sie können direkt antworten.
Mikro war noch an. Ist an. So, also wir versuchen natürlich während des Prozesses auch die Evaluation bei uns im Haus zu machen. Das eine war wirklich, was es für das Ministerium sehr schwer gemacht hat, war, dass es ja spontan sehr, sehr viel mehr Geld geworden ist, als das ursprünglich in der Konzeption war. Wenn Sie sich überlegen, wir haben jährlich 790 Millionen Fördermittel für die Städtebauförderung und das hat ja einen Betrag von 800 Millionen für ein Modellprojekt, wo man erstmal relativ offen guckt, was dann digitalisiert werden kann, ist das sehr viel gewesen. Also die Aufbauarbeit war da sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten, glaube ich, noch erschwert dadurch, dass es parallel Corona gab. Das hat, glaube ich, in den Kommunen insbesondere die Planungsphase doch länger sein lassen, als es sonst der Fall ist. Und das Zweite ist, dass diese Offenheit uns jetzt in der Frage des Übertragens natürlich mit dem klassischen deutschen Verwaltungsproblem beschäftigt, nämlich der Zuständigkeit. Es gibt ja einige Anwendungen und Modellprojekte, die sind in der Zuständigkeit des Bauministeriums. Das ist wunderbar, da können wir uns gleich drum kümmern. Also zum Beispiel digitaler Gebäudezwilling, digitaler Stadtzwilling für die Stadtplanung. Da können wir das gleich transferieren in unsere Strukturen. Was uns ein bisschen mehr Kopfschmerzen bereitet, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit smarten Anwendungen für Sachen, für die wir nicht zuständig sind? Wie kriegen wir das sozusagen in die anderen Häuser rein transferiert? Das werden wir auch mit der Digitalstrategie der Bundesregierung natürlich gucken müssen, an welcher Stelle. Und das andere ist, dass wir generell natürlich als Fördervoraussetzung hatten, dass es Open Source ist. Das heißt, dass die anderen Kommunen sich der Erkenntnis bedienen können. Und es gibt sozusagen so eine Smart City Community, die auch sehr gepflegt wurde durch unser Haus und durch die Smart City Bewegung international. Das heißt, die Vernetzung ist da schon ein ganz wesentlicher Punkt, der Informationsaustausch.
Genau, ein weiteres Forum, in dem ja auch diese Vernetzung auch stattfindet, ist die aktuelle Arbeitsprozess rund um den Smart City Stufenplan. Da haben ja auch schon die entsprechenden Sitzungen stattgefunden, auch auf Arbeitsebene natürlich, wo schon was vorangebracht wurde. Da vielleicht eine Nachfrage, denn aktuell ist da ja das Thema Marktplatz, Smart City Marktplatz, eines, das stark bewegt, wo ja gerade die relevanten Diskussionen laufen. Können Sie uns da schon ein bisschen mehr sagen hinsichtlich Trägerschaft, Betreibermodell, Finanzierung und die Mindestanforderungen, die hier der Marktplatz erfüllen soll?
Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man für alles noch eine Doppelstruktur schafft, weil eigentlich sollte ja eine smarte digitale City die City der Zukunft sein. Also aus meiner Sicht sollte man jetzt nicht versuchen, analoge Stadtangebote zu haben und digitale. Das ist das eine. Das heißt, wir werden uns orientieren an dem, was schon da ist. Und zweitens sind wir gerade mitten in den Haushaltsverhandlungen, die, sagen wir mal, in der Vergangenheit manchmal ein bisschen freundlicher waren. Deswegen kann ich Ihnen jetzt noch nicht genau sagen, wie die Transferstruktur der Marktplatz dann aussehen wird.
Vielen Dank. Und für die CDU, CSU, Nadine Schön.
Ja, vielen Dank. Ich kann da direkt anknüpfen, weil die Frage zielt ja auch dahin, wie es denn mit der Nachnutzung tatsächlich funktioniert. Und da würde mich interessieren, wie Sie denn das Thema Standardisierung hinbekommen wollen und ob es auch eine Verknüpfung mit dem OZG-Prozess gibt, beziehungsweise dem Architekturboard, was dort auch geschaffen werden soll.
Naja, der OZG-Prozess ist ja jetzt gerade nicht so prozesshaft, wie man sich das vorstellen konnte. Deswegen müssen wir erst mal gucken, wie es mit dem OZG-Prozess weitergeht.
Und Thema Standardisierung, was schlagen Sie da vor?
Also wir hatten ja prinzipiell als Fördervoraussetzung, hatte ich ja schon gesagt, die Frage von Open Source, dass das sozusagen für die anderen übernehmbar ist. Und ansonsten ist das natürlich bei den Bundeszuständigkeiten so, dass wir keine bestimmten Softwarestandards vorgeben können. Frau Mittermeier, wollen Sie noch ergänzen?
Also es gibt aktuell zwei DIN-Gremien, in denen auch Modellkommunen unterwegs sind zu den digitalen Zwillingen und den urbanen Datenplattformen. Das heißt, wir sind da in Standardisierungsgremien und wissen natürlich um das neue Standardisierungsboard beim IT-Planungsrat. Wir werden im Stufenplanprozess einen Vorschlag machen, wie wir das Thema Standardisierung strukturiert angehen können.
Okay, vielen Dank. Können Sie mir erklären, warum das Thema Bildung rausgefallen ist, also warum keine Programme, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen, mehr gefördert werden können in der Umsetzungsphase?
In einzelnen Projekten, die Zusammenhang mit Bildung und Digitalisierung hatten, insofern überrascht mich das jetzt, da müsste mal Frau Mitterhuber was dazu sagen. Ansonsten ist es natürlich so, ich hatte ja erwähnt, das ist eine besondere Blüte im Haus des Bauministeriums. Wir sind normalerweise nicht zuständig für viele Sachen, die in diesem Bereich gefördert werden im Rahmen von smarten Anwendungen, weil der damalige Programmgeber gesagt hat, wir wollen die Digitalisierung nicht so eng schneiden, dass wir nur Sachen digitalisieren, die im Bau- und im Stadtentwicklungsbereich digitalisiert werden. Deswegen haben wir auch Digitalisierungsprojekte, die sich mit Straßenbaumbewässerung und Abwasserfragen und anderen Sachen beschäftigen. Insofern ist es bei uns immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, was hat das jetzt direkt mit dem Rest des Hauses zu tun. Und natürlich ist Bildung nicht bei uns im Haus.
Da noch ein bisschen Zeit ist, Bildung wird eben vom BMBF klassisch Bildung gefördert, beziehungsweise von den Ländern Bildung etwas weiter gefasst, dass beispielsweise digital nicht so affine Bevölkerungsgruppen einer Stadt sich unterstützen lassen können. Dafür fördern wir im Programm sogenannte Ankerorte des digitalen Wandels. Also das sind manchmal Zentren wie in Süderbrarup, wo Menschen zusammenkommen und sich austauschen über Digitalisierungsaktivitäten oder sich auch mal zeigen lassen, wie eine App funktioniert. Also wenn Sie Bildung etwas weiter fassen, dann können wir es fördern, aber Bildung eng gefasst, dafür gibt es andere Zuständigkeiten.
Dann mache ich doch noch ein bisschen weiter, Kollege macht dann nachher die zweite Runde. Der geringe Mittelabfluss besorgt uns ja alle. Wenn man sich mit Kommunen unterhält, die am Programm partizipieren, dann berichten die schon von teilweise sehr kleinteiligen Verfahren, langen Zeiten, wo Logos geprüft wurden etc. Was tun Sie denn zurzeit, um den Mittelabfluss zu verbessern?
Irgendwie das Mikrofon und ich wären keine Freunde. Also das eine ist wirklich, dass man verstehen muss, dass also ein Lernen ist, dass man vielleicht, wenn man ein neues Programm sich ausdenkt, dass man vielleicht nicht in diesen Größenordnungen an den Start geht. Also das war einfach für eine nicht vorbereitete Verwaltung ein sehr, sehr großes Fördervolumen. Das war dann natürlich auch noch in der Zeit, wo es den Verwaltungen sehr schwer gefallen ist, wegen Corona einzelne Umsetzungspunkte zu machen. Und wir haben natürlich uns jetzt auch sehr intensiv angesichts des schleppenden Umsetzungsstandes angeguckt, ob es tatsächlich ein Interesse vor Ort noch gibt an diesen Projekten oder ob das sozusagen, das gibt es ja manchmal auch, so eine Anfangseuphorie war und dann will man gar nicht mehr, sondern die Mehrheit hat uns gesagt, sie halten an den Projektideen fest. Sie sind jetzt auch in der Umsetzungsphase. Es hat sich natürlich verzögert, weil wir ja nicht ganz frei sind zu fördern, was wir so fördern wollen, sondern dass es gerade natürlich bei der europäischen Regelung immer Sachen gibt, die man überprüfen muss, was das Zuwendungsrecht anbelangt, was gefördert werden kann, was nicht förderfähig ist. Und insofern sind das bei diesen Projekten immer ganz besondere Lernprozesse für alle Beteiligten. Das hatten wir auch beim ZITS-Programm bei uns im Haus. Das war ja eine Reaktion auf Corona und die Innenstadt, dass man sowohl als Zuwendungsgeber als auch als Nehmer erstmal das ganze Verfahren einüben musste. Das unterscheidet sich stark von den Projekten, die wir sonst haben, Städtebauförderung oder anderes, was einfach ganz traditionell dann läuft. Ne?
Vielen Dank. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber für Bündnis 90 Die Grünen bin ich jetzt die Berichterstatterin, deshalb wechsle ich gerade den Hut. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, als ich so ein bisschen in die Praxis reingehorcht habe, war die Nachnutzung von Softwarelösungen, die entwickelt werden. Einerseits wird ja begrüßt, dass es ein Open-Source-Gebot gibt, aber dass gerade kleine Kommunen da auch überfordert sind, ja, das Know-how häufig gar nicht haben, gar nicht große IT-Abteilungen haben, um solche Softwarelösungen zu entwickeln. Oder auch, wenn es dann quelloffene Lösungen gibt, die dann auch anzupassen. Ist Ihnen das bekannt, dieses Problem? Und was gibt es da für Möglichkeiten, dem Abhilfe zu schaffen?
Naja, das ist halt immer, der Bund kommt mit viel Geld und fördert dann vor Ort ein Modellprojekt. Und dann fragen sich hinterher alle, und nun? Und dann kann ich natürlich jetzt ganz schlau auf die Zuständigkeit der Länder für die kommunale Finanzausstattung verweisen. Das hilft vor Ort aber wenig. Das heißt, eine Lehre ist aber auch bei allen anderen Projekten bei uns im Haus, dass man bei der Förderung immer gleich ein Nachnutzungskonzept mit bedenken und besprechen muss, damit genau das nicht dann einfach veraltet ganz schnell. Und das andere ist eine prinzipielle Frage, die Sie sicherlich auch schon ganz oft diskutiert haben. Wir fördern jetzt zum Beispiel mehrere IFA-Anwendungen. Die Bundesländer suchen sich aus, ob sie die übernehmen oder nicht. Und andere Bundesländer, die mit einer ganz kleinen IT-Struktur, fangen dann an, Insellösungen zu machen. Und wenn wir tatsächlich komplett durchdigitalisieren wollen, müsste man eigentlich natürlich über die Frage der verbindlichen Standards ganz anders diskutieren in Deutschland. Frau Mitterhuber hat ja gesagt, wir sitzen da mit bei in den DIN-Gremien und bringen unsere Erkenntnisse ein. Aber wir können natürlich keine Standards vorgeben, weder die Kommunen noch für die Länder. Das ist aber irgendwann mal eine systemische Frage, die man politisch diskutieren muss. Wir haben vor 75 Jahren, als das Grundgesetz geschrieben wurde, hat man gesagt, der Bund macht die Gesetze, die Länder führen die in eigener Verantwortung durch. Und das war auch sehr unproblematisch, wenn die das in Kiel anders gemacht haben als in München. Wenn wir jetzt aber über digitale Prozesse sprechen, dann muss eigentlich unsere Gesetzgebung schon ein digitales Design haben, damit das hinterher programmierbar ist, was wir hier zusammen beschließen. Und dann muss man sich eigentlich auch damit beschäftigen, wie denn die Bundesgesetze einigermaßen einheitlich umgesetzt werden in einem digitalen Design, damit nicht 16 IT-Abteilungen der Länder dann anfangen, fröhlich zu programmieren, je nach Kassenlage im Land. Das ist aber eine tiefe Frage der föderalen Struktur, nicht zuständig für das Bundesbauministerium. Aber das ist uns bei dem natürlich aufgefallen, dass man sehr viele einzelne Insellösungen hat, die alle wunderbar und toll sind, aber dass das systemisch natürlich das Problem nicht löst.
Das verstehe ich. Deshalb ist die Frage, die Koordinierungstransferstelle ist ja auch schon genannt worden. Im Koalitionsvertrag steht ja auch die Smart City, das Smart City Kompetenzzentrum, um Kompetenzberatung sozusagen, auch also Kompetenz zu zentrieren und dann auch nutzbar zu machen. Aber darüber gibt es, glaube ich, unterschiedliche Auffassungen, ob man das noch braucht oder nicht. Wie stehen Sie denn dazu? Wird das noch angegangen werden?
Also zum einen ist halt die Frage, was ist denn Smart City? Wenn wir sagen, dass das neue Normal ist, dass alle Bereiche der Stadt digitalisiert werden, dann ist natürlich nicht sinnvoll, dass man neben den normalen kommunalen Strukturen noch eine extra Parallelstruktur hat. Auf der anderen Seite sind wir extrem weit davon entfernt, dass das schon das neue Normal ist. Deswegen müssen wir uns, und dazu ist einfach auch zu viel Geld in dieses Smart City Projekt geflossen, schon die Frage stellen, wie können aus den 800 Millionen, die eingesetzt wurden, jetzt Schlüsse für den Rest gezogen werden. Aber es muss halt so passieren, dass es nicht wieder so ein versäultes Inselwissen ist, was dann, wenn man, und wir haben ja kein Geld für die nächsten Jahre, wenn man nicht regelmäßig das System mit zusätzlichem Geld verfüttert, einfach nicht jedes Jahr um ein Jahr veraltet. So, und das ist jetzt die strukturelle Frage, die wir mit relativ wenig Geld beantworten müssen.
Dann spare ich mir die Zeit für die nächste Runde und gratuliere herzlich dem Max Mordhorst, der anlässlich seines Geburtstages jetzt auch gleich für die FDP die nächste Frage stellen darf.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Ministerin. Ich muss sagen, ich bin von Ihren Analysen, wenn ich das mal sagen darf, sehr angetan, weil ich das sehr pragmatisch und sehr to the point und oder also ich finde das sehr hilfreich. Die Frage ist ja aber trotzdem, was kann man machen beziehungsweise wie kommen wir voran? Und da ist meine erste Frage, ob es absehbar irgendwann mal so einen Zeitplan geben wird, bis wann man was wie digitalisieren möchte und was überhaupt die Vorstellung davon ist, was man dann machen möchte. Sie haben gerade gesagt, es könnte das neue Normal werden, dass alles durchdigitalisiert ist. Möglicherweise wird das so sein, möglicherweise wird es aber auch gesellschaftliche Prozesse geben, wo Leute sagen werden und vielleicht sogar eine große Mehrheit der Gesellschaft, in bestimmten Bereichen der Städte wollen wir das gar nicht. Wie beurteilen Sie das und was glauben Sie, was so die nächsten Schritte sein müssen, bei denen man konkret vorankommen muss?
Also die Digitalisierung wird ja nicht dazu führen, dass unsere Städte alle gleich sind. Und wir haben Länder in der Bundesrepublik, da haben sie extrem viele, extrem kleine und mithin auch verwaltungsschwache Kommunen. Und dann haben sie Länder, die hatten schon die zweite Gemeindegebietsreform, da haben sie riesige Flächengemeinden. Und das alles wird nicht auf Bundesebene festgelegt, sondern auf Landesebene. Und was eine Kommune macht und was der Landkreis macht und wer für was zuständig ist, steht in der jeweiligen Kommunalverfassung. Deswegen wird eine Bundesministerin nie sagen können, wie man die Digitalisierung in der Kommune macht, weil ganz vieles davon kommunale Selbstverwaltung ist. Das, was wir, glaube ich, als zuvörderst uns fragen müssen, ist, wie wir die Bundesgesetze so mit einer digitalen Struktur versehen, dass sie einfach zu administrieren sind und wie wir die Länder, auch wenn es komplett ihre Zuständigkeit ist, dabei unterstützen, das zu machen. Und wie wir im Bereich der Bürgerbeteiligung die Erfahrungen jetzt aus den Smart City Projekten nutzen können, um das, was wir in anderen Bereichen der analogen Bürgerbeteiligung haben, nämlich eine ziemliche Zugangshürde für Menschen, die nicht ressourcenstark sind, wie wir da die Digitalisierung nutzen können. Ansonsten für den Bereich der Stadtentwicklung, glaube ich, sind digitale Zwillinge von Städten eine ganz große Hoffnung, dass man insbesondere mit ganz, ganz viel mehr Daten, Verkehrsdaten, Klimadaten, Luftdaten, Wasserdaten, einfach eine Art von smarter Planung macht, die sich qualitativ deutlich von der jetzigen unterscheidet und besser ist und das nutzt. Aber ansonsten ist die Digitalisierung wirklich so breit gefächert von Verkehrsleitung, von Müllverwendung, von Touristenleitsystemen, von der Frage, wie kriege ich kommunale Informationen an die Bürger, wenn es keine Tageszeitung mehr gibt. Da könnten Sie die ganze Bundesregierung jetzt hier zusammensetzen. Und ich glaube, bis auf den Verteidigungsminister würden alle in Smart City Projekten irgendwas finden, wahrscheinlich Boris Pistorius auch, was man digitalisieren kann als kommunale Leistung. Aber die Kommunen sind jetzt sehr selbstständig und werden es auch bei kompletter Durchdigitalisierung bleiben und es wird nie gleich sein. Aber ich glaube, dass wir uns über die Frage unterhalten müssen, wie man in einem föderalen Land einen digitalen Standard setzen kann, der zumindest die Kosten- und Geschwindigkeitsgewinne durch Standardisierung hebt. Aber das ist nicht banal bei unserem Grundgesetz.
Sie haben gerade den Open-Source-Ansatz angesprochen, der dann auch von dem ja auch die nicht geförderten Kommunen dann profitieren. Gibt es weitere Einbindungsmöglichkeiten oder Perspektiven für nicht geförderte Kommunen?
Ja, wir haben ja so ein Netzwerk in den letzten Jahren parallel zu den Modellprojekten immer gehabt, wo es einen ganz, ganz intensiven Austausch gibt und wo natürlich von den Entwicklungen, den technischen Anwendungen vor Ort auch nicht geförderte Kommunen ganz stark partizipieren. Da passiert ja vieles, und das ist ja die Idee von Modellprojekten, dass man sozusagen so eine Pionierphase hat und sich die dann verselbstständigt.
Dann noch eine kurze Frage, können wir gleich weiterführen zum Thema Sicherheit, insbesondere Daten, die ja dann breit verteilt werden. Das wird ja auch in Zukunft immer stärker so sein. Und wir sehen ja auch eine große Sicherheitslücke, die vielleicht die größte ist der Mensch. Und je mehr Menschen dabei sind, desto größer sind auch die Sicherheitsrisiken. Insbesondere mit Blick auf China, haben Sie da irgendwelche Sorgen, beziehungsweise gibt es da irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen? China als Beispiel.
Ach so. Ja, also es gibt eine Zusammenarbeit auch mit den Strukturen, die in der Bundesregierung zuständig sind für die Sicherheit in der Informationsgesellschaft. Da gibt es furchterregend technische Vorgänge, Prozedere und Abstimmungen, über die Frau Mitterhuber ausführlich berichten kann. Also das wird immer mitgedacht, aber das übersteigt jetzt meine Detailkenntnis.
Vielleicht ganz kurz, wir haben regelmäßigen Jourfix mit dem BSI und wir haben mit dem Städtetag und der Stiftung Neue Verantwortung zusammen einen Cybersicherheitskompass für die Kommunen entwickelt. Und wir achten natürlich bei den Anwendungen drauf oder schaffen ein Bewusstsein bei den Kommunen, dass sie auf Datensicherheit achten. Das ist ein wirklich hohes Gut bei uns.
Vielen Dank. Und für die AfD, Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Ministerin, für die Einleitung. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement schon betont, dass Sie ja, dass es vor allen Dingen die Kommunen sind, die als Hauptakteure des Feldes Smart City betroffen sind. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn nun als Bund in Ihrem Sinne auf die kommunalen Akteure einzuwirken? Also welche Erfahrungen haben Sie jetzt konkret in der Zusammenarbeit mit den kommunalen Akteuren? Wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten, wo es schon in die gleiche Richtung geht? Oder wo sehen Sie Konflikte und wie wollen Sie diesen begegnen?
Ja, also ich glaube, dass mittlerweile alle Kommunen wissen, dass die Digitalisierung auf sie zukommt. Und es gibt eigentlich keinen Konflikt zwischen den Kommunen und dem Bund, sondern es gibt einen Konflikt zwischen den Kommunen und den vorhandenen Ressourcenausstattungen, insbesondere was das Geld und das Personal anbelangt. Und hier natürlich auch immer wieder die Klage, die an uns herangetragen wurde, dass für das Gehaltsniveau im öffentlichen Dienst es sehr schwierig ist, dann auch IT-Fachleute zu bekommen. Das ist ja, glaube ich, etwas, was aber allgemein in diesem Rahmen bekannt ist. Und wir versuchen jetzt auch durch die Schaffung von eigenen Beratungsmöglichkeiten bei uns im Bereich der Planung zum Beispiel auch Schulungen anzubieten, damit man die vorhandenen Prozesse optimal fahren kann. Aber eigentlich gibt es keinen konstitutionellen Konflikt, sondern es ist wirklich eine Frage der Ressourcenausstattung.
Sie hatten ja das Thema digitale Zwillinge schon mal angesprochen. Wird es da in Ihrem Haus vielleicht auch noch mal spezielle Förderprogramme oder andere Maßnahmen geben, um dieses doch sinnvolle Instrument noch weiter zu fördern?
Also Smart Cities, das Programm ist ja abgeschlossen, gibt also keine neue Förderrunde. Und ansonsten fördern wir im Bauministerium in der Regel Sachen mit Bäumen und Steinen. Das heißt, das wäre jetzt nichts, was wir regelhaft fördern können. Allerdings gibt es innerhalb der Bundesregierung im BMBF auch eine Förderung für Forschung im Bereich von digitalen Zwillingen. Und da ist sicherlich einiges machbar. Und ich glaube, dass sich das insgesamt als eine der großen Neuerungen durchsetzen wird im Bereich der Städteplanung, weil es einfach unglaublich tolle Möglichkeiten der Simulation gibt durch die Ausnutzung von diesen vielen Daten, die wir gesammelt haben und insbesondere im Bereich der Planung von zusätzlichen Häusern und Bebauung wird eine Klimasimulation in Zukunft immer wichtiger werden.
Dann noch mal ein anderes Thema. Das deutsche Baugewerbe betont ja in seiner Positionierung zur Digitalisierung am Bau, dass ein lückenloses und leistungsfähiges Breitbandnetz die Voraussetzung für jegliche digitale Anwendung am Bau ist. Ist ja bekannt, dass Deutschland da, sage ich mal, noch Luft nach oben hat. Wie schätzen Sie denn die Behinderung der Bauindustrie durch eine mangelhafte digitale Infrastruktur in Deutschland ein? Und sind Sie da sozusagen mit Verbänden auch im Dialog?
Also ich bin ständig mit sämtlichen Verbänden im Dialog. Und auf den Baustellen selber ist das kein Problem. Es gibt vielmehr eher den Bruch, den ich vorhin beschrieben habe, zwischen den planenden Berufen und den ausführenden Berufen und der leider noch nicht komplett digitalisierten Verwaltung in den Bauämtern. Das ist sicherlich ein Punkt, der es vor allen Dingen sehr langsam macht.
Dann später noch mehr Fragen. Danke.
Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke, Anke Domscheit-Berg.
Ja, vielen Dank. Ich habe auf der Webseite des Digital Service entdeckt, dass es da ein Projekt gibt, Erarbeitung der initialen Digitalstrategie für das Bauministerium. Wenn man auf der Homepage des Bauministeriums sucht, gibt es den Begriff Digitalstrategie aber nicht. Was ist denn da der Stand?
Wie gesagt, wir arbeiten daran. Wir sind auch sehr stolz, dass wir schon eine Homepage haben, die im jetzigen Zustand da ist. Sie wissen ja, wir sind auch so eine Art Start-up als Bauministerium gewesen. Und es war nicht einfach, überhaupt die ganzen digitalen Strukturen bei uns in Gang bringen zu können. Aber wie ich ja vorhin ausgeführt habe, haben wir Digitalisierung in fast allen Bereichen unseres Hauses, vom Wohngeld über den Bauantrag, über das Baugesetz und die Raumordnung, wo wir die Bürgerbeteiligung auch digitalisiert haben. Und das gilt natürlich auch für unsere internen Arbeitsprozesse. Aber fertig ist sie noch nicht.
Wann kommt die denn?
Oh, das weiß ich gar nicht, Herr Scholz.
Ja, vielen Dank erstmal. Wir versuchen momentan eine Einigung zu finden. Wir sind das erste vollkonsolidierte Ressort beim ITZ-Bund. Das muss man dazu sagen. Und deswegen ist die Etablierung der Datenlabore für uns nicht ganz so einfach, weil wir keine eigenen Systeme haben.
Meine Frage war nach, wann kommt die Digitalstrategie, genau, nicht nach der Konsolidierung?
Die Digitalstrategie hängt ja an den Datenlaboren. In der neuen Auflage der Digitalstrategie der Bundesregierung haben wir Smart Cities und Building Information Modeling rausgestellt. Die gibt es schon. Die Ergänzung sind die beiden Datenlabore. Und den Zeitplan können wir dann machen, wenn wir mit dem ICC-Bund eine Möglichkeit gefunden haben, die bei uns zu implementieren. Da sind wir gerade dran. Ich rechne damit, dass wir nach Sommer ein Ergebnis haben.
Das klingt ein bisschen weird für mich, aber ich bin gespannt drauf. Meine nächste Frage bezieht sich auf das Online-Zugangsgesetz. Das BMI hat uns hier mehrfach erklärt, dass deshalb 95% der Mittel dort gekürzt worden sind, weil die jetzt ja in die Ressorte verlagert worden sind. Ich habe eine schriftliche Frage gestellt im Februar. Da kam dann von etlichen Ressorten im Prinzip eine Null zurück und für die anderen nur ganz wenig. Auch für Ihr Ministerium stand im Prinzip eine Null drin. Haben Sie wirklich keinerlei Mittel mehr für Umsetzung OZG und ist das nicht ein Problem? Oder wie finanzieren Sie das irgendwie? Keine Ahnung.
Naja, also ich meine, wir reden jetzt darüber, dass wir hier Smart Cities haben. Da sind 800 Millionen geflossen in 73 Modellprojekte und gleichzeitig sind sozusagen die Brot- und Butter-Themen, nämlich Digitalisierung von Wohngeld und von Bauanträgen nicht fertig durchdigitalisiert. Da kann man sich natürlich einige Sinnfragen stellen. Allerdings ist es so, dass wir momentan in der Phase sind, wo das Geld nicht mehr so üppig läuft wie in der Periode davor. Und da sind halt sehr, sehr viele OZG-Mittel auch nicht abgeflossen. Insofern ist die Tischdecke jetzt sehr, sehr kurz. Man kann immer auf die Zuständigkeit der Länder verweisen, aber mit mehr Unterstützung des Bundes könnte man natürlich sicherlich auch mehr machen.
Also die Frage war, gibt es wirklich keine Mittel? Ist ja, es gibt wirklich keine.
Also meines Wissens haben wir vom BMI zurzeit keine Mittel für diese OZG-Leistung.
Okay.
Herr Scholz.
Aber nur kurz.
Stimmt, wir sind über der Zeit. Die Ausgabereste des BMI stehen in der Tat, wie BMI geantwortet hat, für 2024 nicht zur Verfügung. Und ob es 2025 Mittel gibt, ist gegenwärtig eine Frage der Haushaltsaufstellung. Aber die bisherige Anweisung des BMF ist, dass die OZG-Projekte, die in Federführung eines Ressorts der Bundesregierung liegen, in dem jeweiligen Einzelplan etatisiert werden sollen.
Vielen Dank. Dann kommen wir in die zweite Runde und für die SPD hat Holger Becker das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Ministerin, ich würde gerne noch mal auf diese Koordinationstransferstelle als einen der zentralen Elemente bei der Smart City-Strategie zurückkommen. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen was über die Learnings sagen, jetzt so nach dem ersten Jahr, wo die so in Betrieb ist? Und zweite Frage, eins der zentralen Elemente ist ja die Frage, wie kann man die Ergebnisse der Smart Cities ausrollen, insbesondere Richtung Kommunen, die nicht gefördert werden? Welche Überlegungen gibt es denn, Kommunen zu incentivieren, im Wesentlichen halt vielleicht auch ohne Geld, Ergebnisse aus anderen Smart Cities zu übernehmen? Gibt es da Überlegungen im Ministerium? Was könnte man da machen?
Naja, es gibt 11.900 Kommunen in Deutschland und wir haben 73 Modellprojekte. Und es gibt natürlich eine Kommune in der Größe von Berlin und dann gibt es Kommunen mit wenigen 100 Einwohnern. Das heißt, es ist ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß. Und wir haben das, was wir jetzt schon sehen, eine sehr gute Vernetzung der kommunalen Familie. Das ist aber allerdings auch nicht neu, sondern Jahrzehnte alt in der Bundesrepublik. Es gibt die entsprechenden Austauschformate und wir organisieren regelmäßig Workshops, also die Transferstelle organisiert regelmäßig Workshops und Austauschformate. Es gibt die große Messe immer einmal im Jahr in Berlin und es gibt auch unseren Smart City Kongress, der findet demnächst in Leipzig statt. Da sind immer ganz, ganz viele und tauschen sich aus und wenig überraschend funktioniert auch vieles über Internet, wo man sich auch informieren kann. Da gibt es auch eine Übersicht, wo es zugänglich ist. Da kann man nach Themenbereichen suchen, nach Anwendungsbereichen, nach Beispielen. Also insofern ist das alles sehr, sehr niedrigschwellig. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es wirklich bei den Kommunen schon ganz, ganz viel gibt. Und wenn es einen limitierenden Faktor ist, dann ist es die kommunale Finanzausstattung und das ganze Thema IT-Leute in der Verwaltung. Also die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, wie kriegen wir eigentlich so hinreichend viel Leute und Expertise ausgebildet für die kommunale Ebene, weil das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich dann die größere limitierende Ressource.
Dann mache ich weiter, vielen Dank. Hinsichtlich des Mittelabflusses, was ja schon gefragt wurde, wird denn eine Übertragbarkeit der Mittel, wäre das denn denkbar, die über das eigentlich anvisierte Förderende hinaus die Übertragbarkeit der Mittel herzustellen?
Also sowas entscheiden wir aus pädagogischen Gründen immer erst kurz vor Ablauf der Frist, weil ansonsten natürlich der Druck auch so ein bisschen nachlässt. Aber wie gesagt, wir sind bei allen Punkten sehr, sehr bemüht, dass wenig Ausgabereste entstehen und sind da auch sehr hinterher, um zu gucken, ob das wirklich daran liegt, dass jemand einen Antrag gestellt hat und ihn nicht umsetzen will oder ob es an der Komplexität liegt. Und hier ist es zum ganz überwiegenden Teil, es gibt einzelne Projekte, wo es eine politische Debatte im Gemeinderat gibt, aber im ganz überwiegenden Teil sind es nachvollziehbare technische Probleme, die dazu führen, dass es manchmal ein bisschen länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Aber wir sind ja jetzt auch in allen Bereichen in der Umsetzungsphase.
Beim Stufenplan sind ja unterschiedliche Gruppen an externen Personen oder Verbandsvertretungen jetzt einbezogen. Aber natürlich kann man in so einem Prozess nicht immer alle mit an den Tisch holen, sonst wird es ja auch zu kleinteilig. Wie kann denn jetzt vielleicht das aber schon noch gewährleistet werden, dass man den Prozess schon auch noch mal öffnet, wenn er quasi jetzt zwar schon weit vorangeschritten ist, aber noch nicht beschlossen wurde?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wir haben eigentlich noch keinen weggeschickt, der mit uns darüber sprechen wollte. Frau Mitterhuber?
Also es gibt ja einen festen Kreis von Mitgliedern im Beiratsstufenplan und in der Arbeitsgruppe. Und mit allen, die daran interessiert waren, mit uns darüber zu sprechen, wurden Einzelinterviews geführt und dokumentiert. Das war beispielsweise der ZIA, der Databund und VKU, die ja wichtige Partner sind, die Stadtwerke für die Kommunen bei der Umsetzung von Smart City Lösungen. Und wenn es weitere Interessenten gibt, die sich bei uns melden, dann werden wir auch deren Wissen und Expertise gerne aufnehmen in Form von Interviews und in den Prozess einspeisen.
Vielleicht noch ganz kurz. Deutschland ist jetzt nicht unbedingt ein Land allein von Städten, sondern natürlich auch ländliche Regionen. Inwiefern sehen Sie denn die Möglichkeit, auch diese Smart City Konzepte und Modelllösungen, die sich jetzt daraus generieren, auch auf Smart Regions ausbauen zu können?
Auf jeden Fall. Also Frau Mitterhuber hat da ja Süderbrarup erwähnt. Das ist jetzt eine tolle Gegend in Deutschland, aber natürlich nicht unbedingt eine urbane Metropole. Und wir sprechen auch gerade mit dem Landwirtschaftsministerium, was in der Vergangenheit eine Vernetzung hatte unter dem Schlagwort Land digital oder smarte Landregion, wie wir da die Prozesse zusammenführen können. Und das kann durchaus ja auch eine große Chance sein, die Daseinsvorsorge im ländlichen Bereich deutlich zu verbessern, wenn wir über Telemedizin, aber auch Informationsangebote nachdenken. Und wir haben auch die Möglichkeit, da Coworking Spaces zu sehen. Also das geht ganz, ganz viel und ist nicht konzentriert auf die großen Städte.
Vielen Dank. Für die Unionsfraktion der Kollege Zibelius.
Danke Ihnen, Frau
Vorsitzende, Frau Ministerin, ich will an die Fragen zum Thema Stufenplan anknüpfen. Halten Sie eine Etablierung der Online-Plattform zur Nachnutzung und zum Wissensaustausch noch in dieser Legislatur für realistisch?
Wenn Sie mir die gleiche Frage stellen, wenn ich die Haushaltsverhandlungen hinter mir habe, dann könnte ich Ihnen wahrscheinlich eine etwas konkretere Antwort geben. Aber ansonsten kann ich Ihnen versichern, dass wir wissen, welche große Summe in dieses Modellprojekt Smart Cities geflossen ist und dass wir alleine daraus schon den Schluss ziehen, dass wir die Ergebnisse für die Breite zur Verfügung stehen müssen und die Ergebnisse nachhaltig verwertbar darstellen müssen.
Und daran auch anknüpfend, es gibt ja den Marktplatz Deutschland Digital, wurde im Bereich Forschungsvorhaben Smarte Landregion im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft quasi ist der entstanden. Und im Marktplatz für EFA-Leistungen, inwiefern dienen diese als Vorbild oder wird daran angeknüpft?
Ja, hatte ich ja erwähnt, wir sind im Gespräch mit dem Landwirtschaftsministerium. Wir haben ja in den letzten 2 Jahren uns sehr intensiv bemüht, auch alle Produkte, die wir im Haus haben, auch für den ländlichen Bereich zur Verfügung zu stellen. Ob das jetzt das Programm Anpassung an den Klimawandel ist, was ja auf die Städte fokussiert war, was jetzt auch für die ländlichen Regionen zur Verfügung steht. Wir haben eine Kleinstadtakademie gegründet, das auch in enger Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium. Wir machen jetzt eine Leerstandsstrategie, weil wir noch ein ganz großes Potenzial sehen, auch in den Kleinstädten in Deutschland. Und wir werden das auch mit der digital schon vorhandenen Struktur im ländlichen Bereich verknüpfen.
Danke Ihnen. Bei der internationalen Digitalstrategie spielte das Thema Smart Cities gar keine Rolle. Deswegen stellt sich für mich hier die Frage, in welcher Form sich Deutschland im Rahmen des von Japan geführten G7 Urban Development Track eingebracht hat und wie die Bundesregierung vorhat, sich unter italienischer Leitung hier zu engagieren.
Ja, das ist meine Lieblingsfrage heute, weil das Bauministerium ja den G7-Track für Sustainable Urban Development erfunden hat im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft. Und dann waren wir sehr froh, dass noch in Potsdam mein japanischer Amtskollege Herr Saito gesagt hat, dass er das auf jeden Fall aufgreifen wird. Und ich war natürlich auch beim G7-Treffen, wo das ganze Thema Smart City, aber auch Datenschutz ein Riesenthema ist. Wenn man sich die Lage Japans und den chinesischen Nachbarn anschaut, weiß man auch, dass es da noch mal eine ganz große Sensibilität gibt. Wir haben selber in im G7-Treffen dazu eine entsprechende Resolution verabschiedet und auch entsprechende Standards der Zusammenarbeit verabredet. Und wir waren dann anschließend auch noch in Tokio, wo ich die Gelegenheit hatte, da mir das Modell von Tokio anzugucken. Wirklich ein wunderbar und sehr beeindruckendes und unsere Stadtplaner sehr glücklich machendes Modell, wo man mal gesehen hat, welche Möglichkeiten es einfach über KI gibt, Stadtplanung auch in einer Fläche von 15 Millionen zu machen. Also, dass wir uns in diesen Prozess G7 Japan ganz intensiv eingebracht haben. Und die Sherpas sind jetzt auch dabei, das Treffen in Italien vorzubereiten. Und ich bin jetzt im Mai in Kanada, um das nächstjährige Treffen in Kanada vorzubereiten, sodass der G7-Track eigentlich zu dem Bereich sehr intensiv arbeitet.
Werden da auch die kommunalen Spitzenverbände mit eingebunden?
Ja, das war damals mein Anliegen, dass die Urban Seven, das ist quasi sowas wie der Städte- und Gemeindebund global, also im G7-Format eingebunden sind. Das haben die damals auch sehr, sehr positiv zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Wertschätzung gegenüber der kommunalen Selbstverwaltung gut fanden. Die waren jetzt auch einbezogen in das Treffen in Japan. Das entscheidet natürlich jede G7-Präsidentschaft selber, aber dadurch, dass wir sie am Anfang mit dabei hatten, haben sie jetzt erstmal als spezielle Gruppe auch immer einen Beitrag in den ganzen Diskussionen.
Noch eine andere Frage, und zwar im Rahmen des Smart City Index, das BITKOM, da geht heraus hervor, dass gerade Städte im Bereich 100 bis 150.000 Einwohner oder besser gesagt 149.949 Einwohnern unterdurchschnittlich im Bereich Smart City Fortschritt abschneiden. Gibt es von Ihrer Seite da konkrete Pläne im Rahmen der Modellprojekte der Tendenz entgegenzuwirken?
Nein, ich glaube, bei 73 ist das nicht ganz statistisch aussagekräftig, wenn wir das haben. Aber Frau Mitterhuber, haben Sie da für die Mittelstädte noch was Spezielles?
Also der Bitkom misst ja beim Smart City Index auch sehr viele verschiedene Aspekte und Faktoren. Das heißt, es ist nicht nur das, was wir im eigentlichen Smart City Förderprogramm machen. Und es waren einige unserer geförderten Städte dabei, die den Sprung meiner Erinnerung nach in die Top 10 geschafft haben. Also so schlecht sehen die von uns geförderten Kommunen beim Smart City Index nach meiner Erinnerung gar nicht aus.
Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen darf ich wieder die Fragen stellen. Und ich wollte noch mal auf das Thema Bürgerbeteiligung eingehen. Das hatten Sie ja eben auch schon erwähnt im Rahmen der Modellprojekte. Halten Sie die Form der Bürgerbeteiligung für ausreichend? Weil wir erleben das ja ganz häufig in den Städten, dass das Interesse da nur zum Teil da ist und dass man vielleicht auch viel mehr noch mal an Aufklärungsarbeit machen kann, um Leute mit einzubeziehen, um die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die Smart City ja auch mit sich bringt, auch für eine nachhaltige Lösung beinhaltet? Oder gibt es andere Überlegungen, wie Bürgerinnen und Bürger stärker eingebunden werden können, zum Beispiel, was weiß ich, in lokalen Bürgerinnenräten oder anderes? Also wie ist da Ihre Sichtweise?
Also ich sehe das als eine ganz, ganz große Chance, weil gerade im ländlichen Bereich, aber auch in kleineren Städten ist es so, dass wenn der Bebauungsplan im Rathaus ausliegt und man sich den da angucken kann, dass für ganz viele Teile der Bevölkerung einfach kein attraktives Angebot ist der Beteiligung, weil sie entweder da nicht hinkommen oder aber zu der Zeit, wo das Rathaus aufhat, arbeiten müssen. Das Zweite ist, dass wir uns immer vergegenwärtigen müssen, dass die meisten dieser Mitbeteiligungsprozesse einen extremen Abstraktionsgrad haben. Also wer sich schon mal einen Bebauungsplan angeguckt hat einer Stadt, der weiß, man braucht erhebliche Vorkenntnis oder Fantasie, um sich vorzustellen, wie das dann anschließend aussieht. Und auch da können digitale Prozesse sehr, sehr hilfreich sein. Wir haben das im Rahmen von Smart Cities mehrfach gemacht, in Bochum zum Beispiel, wo die Post umgebaut wird. Das Problem ist bei Bürgerbeteiligung in der Planungsphase, die Bürger engagieren sich, bringen ihre Vorstellungen ein und dann dauert es aber 5 Jahre, bis das Haus gebaut ist. Und gerade wenn Sie Jugendliche dabei beteiligen, wie der Spielplatz aussieht und die sind dann quasi schon im Studium, dann haben die vergessen, was die da mal gemacht haben und das ist für die Erfahrung der Selbstwirksamkeit sehr schlecht. Und diese lange Phase der Bauphase kann man zum Beispiel durch digitale Modelle abkürzen, indem man den Kindern schon 1 oder 2 Jahre danach zeigt, guck mal, so wird das mal aussehen, so könnt ihr das euch vorstellen und die Kinder dann ihre eigene Selbstwirksamkeit erleben. Vielleicht noch nicht am gebauten Objekt, aber schon am digital begehbaren Modell. Und man kann dann natürlich durch digitale Modelle, durch begehbare Modelle, Bürgerbeteiligung an geplanten Objekten so machen, dass sie wirklich jeder verstehen kann, auch wenn er jetzt nicht in der Lage ist, einen B-Plan zu lesen.
Wie ist denn die Erfahrung da in den Modellprojekten jetzt selber mit der Bürgerbeteiligung? Und
darf ich?
Ja, klar. Jetzt ist aus.
Die ist unterschiedlich, weil Bürgerbeteiligung natürlich auch gut eingeübt sein muss und bestimmte Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen benötigt, damit sie gut durchgeführt werden kann. Am besten besteht am Anfang Klarheit darüber, dass was realisiert werden kann und was nicht. Ich kann aber sagen, dass 95% der Modellprojekte eine aktive Beteiligung vorgesehen haben und sie sehr intensiv praktiziert haben, vor allem in der Strategiephase. Und dass 75% der Modellprojekte vorsehen, dass die Stadtgesellschaft auch weiterhin initiativ tätig werden kann. Und da wir ja im Stufenplanprozess auch die Zivilgesellschaft eingebunden haben, die das Thema Beteiligung sehr hoch hält, ist das auch ein besonders wichtiger Aspekt bei uns.
Gut, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die sich jenseits von Smart Cities bewegt. Ich war nämlich heute beim Bitkom eingeladen und die haben eine Konferenz zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und da hat man auch noch mal das Bauministerium und den ganzen Baubereich vor allen Dingen in Sachen Sanierung gesehen. Ich habe selber mal ein Haus saniert, deshalb weiß ich, welche Möglichkeiten bei der Digitalisierung besteht. Und wenn es nicht passiert, dass da auch viel Ressourcenverbrauch ist, zum Beispiel bei der Dämmung oder so. Was sind denn da so Ihre Vorschläge für die Zukunft, um da auch ein bisschen stärker voranzukommen, gerade im Sanierungsbereich?
Also BIM und ein digitaler Gebäuderessourcenpass sind eigentlich da die Schlagworte, weil es in der Regel so ist, dass in Deutschland nach 30, 40 Jahren 90% der Bauunterlagen weg sind und Sie dann nicht mehr wissen, was hinter der Wand ist, die Sie aufkratzen, sondern Sie das ganz mühsam dann wieder mit Laborproben rauskriegen müssen. Und die Idee hinter der kompletten Digitalisierung der Planungs-, Betriebs- und Umbauphase, auch der Rückbauphase, ist, dass Sie quasi die Stadt als urbane Mine, als Materiallager nutzen können, von dem Sie auch wissen, welches Material wo gelagert wird und in Zukunft dann auch einfacher das Haus umbauen oder rückbauen können, weil man halt weiß, was verbaut ist und was man wie umbauen muss und man nicht immer auf archäologische Expeditionen gehen muss.
Ja, wenn das Haus so gebaut ist, ist gut, aber wenn es ein altes Haus ist, ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Gut, okay, dann kommen wir jetzt nochmal zum Geburtstagskind in der FDP-Fraktion.
Ja, muss das nicht so hervorheben. Ich habe ja nichts geleistet, außer ein Jahr zu überleben. Also.
Ja, auch schon
trotzdem gut. Danke. Auch schon gut, ja. Danke, Tavia. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte Sie haben schon das Thema, oder Frau Ministerin, Sie haben schon das Thema auf meine Bitte hin über das Thema China und andere Sicherheitsfragen gesprochen, auch das Jofix mit dem BSI erwähnt. Wie ist es denn mit technologischen Abhängigkeiten? Also sehen Sie da Gefahren? Wir hatten ja die Debatte über Huawei eine Weile. Gibt es da auch bestimmte Anbieter, die da völlig dominant am Markt sind? Bei bestimmten Technologien in Smart Cities, haben Sie da irgendwie eine Analyse, eine Bewertung?
Naja, wir haben, das ist Ihnen ja sicherlich vertraut, eine Shortage gehabt bei der ganzen Frage Lieferung von Chips. Aber da ist ja die Bundesregierung sehr intensiv dabei, eigene deutsche Kapazitäten aufzubauen. Und ansonsten haben wir vor einem Jahr bei uns eine Abhängigkeitsanalyse gemacht, was passieren würde, wenn es jetzt, sagen wir mal, wieder zu Lieferengpässen oder anderen politischen Unwägbarkeiten käme. Und es ist so, dass der Baubereich eigentlich sehr unabhängig ist von chinesischen Zulieferungen. Das sind immer noch vor allen Dingen lokal produzierte Materialien. Wir haben aber eine ganz starke Konzentration von technischer Gebäudeausstattung, wo wir abhängig sind vom chinesischen Markt. Das heißt, wenn es da zu Sanktionen oder Ähnlichem käme, könnte man das Haus noch bauen. Aber die TGA wäre dann ein Riesenproblem. Und ansonsten ist natürlich bei Smart City Anwendungen das verbaut, was man heutzutage so an Hardware hat. Aber da gibt es jetzt keine besondere Expertise bei uns im Haus, was die Computer anbelangt. Das ist dann das, was alle auch haben.
Dann noch eine Frage. Sie haben ja gerade berichtet über Ihren Besuch in Tokio und nehmen da eine eher Begeisterung wahr oder sehr interessant, was da passiert. Gibt es noch so Smart Cities oder Strukturen, wo Sie auf der Welt sagen, ja, da wollen wir hin, das ist so das Ziel, oder da können wir uns das abgucken, da können wir uns das abgucken, denn das kann ja sehr hilfreich sein.
Also ich komme eigentlich selten raus und bin meistens in Deutschland unterwegs. Frau Mitterhuber kennt die internationale Szene deutlich besser als ich. Ich würde die Frage dann an Sie abgeben. Ich komme meistens immer nur bis nach Gelsenkirchen.
Das ist ja eine charmante Überführung.
Da war ich auch schon.
Wir haben ein internationales Smart Cities-Netzwerk, zu dem unter anderem Indien gehört. Und das sage ich deswegen, weil Indien im Bereich Datenplattformen beispielsweise gute Ansätze verfolgt. Ich kann Ihnen jetzt nicht das eine Land nennen, wo ich sagen würde, das ist tipptopp, da ist alles optimal. Ich kenne Südkorea und ich kenne Singapur, die Ansätze. Die machen das alles viel, viel schneller als wir und mit durchgängigeren Workflows und viel besseren nutzerfreundlichen Angeboten. Aber sie haben auch eine etwas andere Einstellung zu dem Thema, was kann man alles an Daten aggregieren, sammeln, aggregieren, mappen, übereinanderlegen. Das können Sie sich vorstellen. Da muss man dann, glaube ich, doch die Ansätze auf sich wirken lassen und überlegen, was man davon auf unser Modell übertragen kann. Aber wir gucken durchaus in der Welt, was passen könnte.
Also vielleicht noch eine Ergänzung, weil wir gerade eine Vorbereitungskonferenz für die Ukraine-Recovery-Konferenz hatten, wo wir auch deutsch-ukrainische Städtepartnerschaften und auch Planungspartnerschaften versucht hatten zu stiften. Und das war auch schon sehr beeindruckend, was die ukrainische Seite auch während eines Krieges an Digitalisierung der Verwaltung hinbekommen hat, aber auch jetzt schon an Erfassung von Schäden und an Wiederaufbauplanung im digitalen Bereich.
Vielen Dank.
So, dann kommen wir zur AfD, Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie hatten ja jetzt eben sozusagen schon Ihre Inspirationsquellen für die Smart Cities genannt. Gibt es sozusagen auch Ansätze aus der Welt, die jetzt speziell sind für den ländlichen Raum, wo Sie sagen, das ist besonders interessant oder das würden Sie gerne umsetzen?
Also für den ländlichen Raum, ich würde nicht den Unterschied machen zwischen Stadt und Land so intensiv, weil auch das Smart Cities Programm ist ja überwiegend auch für ganz kleine und mittlere Kommunen da. Das heißt, die Ansätze, die wir verfolgen im Bereich Datenplattformen, das ist nicht so unterschiedlich zu dem, was auch beispielsweise ein sehr breit und auch föderal aufgestelltes Land wie Indien verfolgt. Die zentralen Ansätze sind natürlich aus Digitalsicht, aus technologischer Sicht manchmal die spannenderen, aber eben mit den beschriebenen Rahmenbedingungen, wie ich es eben für Südkorea oder auch Singapur genannt habe.
Dann nochmal das Stichwort Bürgerbeteiligung. Thematisieren Sie denn in den Modellprojekten oder auch vielleicht in Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit mögliche, sage ich mal, Befürchtungen der Bürger, Stichwort Überwachung oder Mobilitätsverbote im Zusammenhang mit Smart City oder auch 15-Minuten-Stadt? Spielt das eine Rolle?
Also das sind natürlich immer vor allen Dingen bei der Bürgerbeteiligung die Frage der Inklusion und der Exklusion. Also gibt es durch die Digitalisierung Teile der Bevölkerung, die nicht mehr an den Prozessen teilnehmen können, weil sie digitalisiert wurden. Und das ist etwas, was bei der Konzeption vor Ort vor allen Dingen von den Kommunen ganz häufig mit diskutiert wurde, weil das natürlich bei den Bürgern dann auch die sicherlich ihnen auch bekannten Ängste auslöst. Komme ich denn überhaupt noch an die Dienstleistung ran, wenn ich jetzt kein Smartphone habe oder nicht so digital affin bin? Und die Frage der Parallelität von analog und digital ist bei allen Digitalisierungsstrategien immer eine große, weil natürlich Parallelsysteme immer teuer sind. Auf der anderen Seite wird man sie eine Weile haben müssen, um entsprechend zu verhindern, dass jemand ausgeschlossen ist. Ansonsten ist es so, dass Deutschland reich ist an Datenschützern, sodass man sich auch bei Smart City-Projekten keine Sorge machen muss, dass da Datenabflüsse oder Überwachungen passieren.
Vielen Dank. Dann auch eine Frage zum Thema künstliche Intelligenz. Gibt es jetzt bei den Modellprojekten schon Projekte, die speziell auf KI sozusagen abzielen oder wird das bei Ihnen im Ministerium Zukunft noch eine größere Rolle spielen?
Ja, wir haben, Herr Scholz hatte es jetzt gesagt, in der Vorbereitung Datenlabore, wo man natürlich versucht, die generierten Daten besser zu verarbeiten. Und das andere ist die Frage, wie man sozusagen einfache textliche Bearbeitungen über KI machen kann, um einfach auch Personal effizient einzusetzen. Und das andere große Thema wird sein, wie man die Planungsdaten, die man hat, die ganzen Verkehrsdaten, wie man die in smarten Anwendungen in der Zukunft so nutzen kann für die Stadtplanung, dass man modellhaft etwas machen kann, was heute noch sehr umständlich analog gemacht wird. Also wenn Sie die ganzen Verkehrsplanungen sehen, wo häufig ja jetzt noch einer da sitzt und Stricheliste führt und den Verkehrs beobachtet, sowas kann man sehr, sehr viel effizienter und natürlich passgenauer machen, wenn man das digitalisiert und die entsprechenden Daten hat.
Keine weiteren Fragen, danke.
Vielen Dank und Anke Domscheit-Berg für die Linke.
Ja, es war ja schon ganz viel von diesem Smart City Stufenplan die Rede. Den habe ich auf der Webseite aber auch nicht gefunden. Und wir haben auch die dort in den Medien erwähnten Arbeitspapiere nirgendwo gefunden. Und im Beirat sind zwar alle möglichen Leute drin, auch Vertreter diverser Parteien, aber die Linke wurde nicht gefragt. Also wir haben wirklich keine Ahnung, welche Stufen sind es denn. Wir haben diese Informationen nicht. Kriegen wir die irgendwie auch als kleinste Oppositionspartei?
Also Frau Mitterhuber hat ja gesagt, mit wem wir alles sprechen und natürlich auch sehr, sehr gerne mit Ihnen. Das würden wir im Nachgang zur Veranstaltung gerne verabreden, wie wir da Ihren Informationsbedarf decken können.
Das klingt hervorragend. Aber auf die Webseite kann es ja trotzdem rauf. Vielleicht gibt es ja noch mehr, die was darüber wissen wollen. Also da gibt es den Begriff gar nicht.
Ist ja noch nicht fertig, aber wenn es fertig ist, stellen wir es rauf.
Kann ja auch als Plan rauf. Dann habe ich mit großer Freude als Open-Source-Fan gehört, dass eine Förderbedingung Open-Source ist. Das war auch bei den OZG-Konjunkturmaßnahmen generell so. Auf meine Nachfrage haben da Vertreter des BMI aber gesagt, sie halten das gar nicht nach und haben keine Ahnung, ob das wirklich für Open-Source genutzt worden ist. Halten Sie das irgendwie nach? Ich hoffe auf ein Ja.
Ja, heftig. Wirklich jede einzelne Maßnahme, die geprüft wird, ob sie gefördert werden kann, wird strikt drauf geguckt, ob es Open Source, ob es eine Open Source basierte Lösung ist. Und wenn es offene Fragen gibt zu den Schnittstellen, weil proprietäre Lösungen schon da sind, gucken wir uns das genau an und überlegen, was wir fördern können und wo dann die Schnittstelle zu dem ist, was schon vorhanden ist. Das ist ein absolut zentrales Kriterium.
Da gibt es ein ausdrückliches Lob von mir. Dieses Smart City Kompetenzzentrum auf die Frage, wann kommt es denn, war nicht so ganz präzise geantwortet worden. Kommt es noch in der Legislatur?
Also wir sind jetzt gerade in einer sehr schmerzhaften Phase für jedes Bundesministerium. Wir müssen versuchen, unseren Haushalt zusammenzukriegen fürs nächste Jahr angesichts sehr, sehr schmaler Rahmenbedingungen. Deswegen ist das für alle neuen Projekte keine wirklich kommode Situation. Deswegen kann ich da jetzt noch keine definitive Aussage machen. Das müssten wir nachliefern.
Danke.
So, da sind wir am Ende dieser Runde und vielen, vielen Dank einmal für das Angebot, dass wir im Nachgang nochmal einen Termin machen dürfen zu Smart Cities und sind gespannt auf die Erkenntnisse aus den Modellprojekten und auch der Skalierung, wenn sie denn dann möglich ist. Wir freuen uns darüber und nehmen Ihren Bericht heute gerne zur Kenntnis und danken ganz herzlich fürs Kommen und freuen uns dann auf das Wiedersehen.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für Ihre Fragen.
So. Damit ist der erste öffentliche Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales beendet. Jetzt können die Gäste wieder reinkommen, genau.
Das können Sie noch mit aufnehmen im Sprechzettel. Das sind die Kernthemen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Weil die sind nicht im Sprechzettel drin.
Ja. So, wir warten noch kurz auf die Gäste, die jetzt reinkommen. Wir haben die Gäste des EFIs hier vorne platziert. Genau. So, und die interessierten Gäste auf der Tribüne können auch da sein. Dann begrüße ich nochmal alle ganz herzlich, die sich hier auch neu eingeschaltet haben oder neu im Saal sind. Ich eröffne die nächsten öffentlichen Tagesordnungspunkte des Ausschusses für Digitales. Und hiermit startet jetzt auch wieder die Live-Übertragung. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Besucherinnen und Besucher, dass das Fertigen und Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist und Konsequenzen bis zu strafrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen kann. Deshalb bitte die Geräte alle ausschalten. Ich eröffne Top 3. Das Jahresgutachten 2024 der Expertenkommission Forschung und Innovation in der Selbstbefassung. Wir haben viele Gäste da, nämlich die Kommissionsmitglieder Professor Dr. Uwe Kantner, der Vorsitzender ist, die stellvertretende Vorsitzende Professor Dr. Irene Bertschek, herzlich willkommen, Professor Dr. Guido Dünsdorf, herzlich willkommen, Professor Dr. Caroline Häusler, Professor Dr. Till Rekate, habe ich es richtig ausgesprochen? Rekate. Mit Qua, okay, Requate. Und Professor Dr. Dr. H.C. Friederike Welter, herzlich willkommen. Die Themen, die wir uns heute herausgenommen haben, das sind zwei Kernthemen im EFI-Gutachten. Das ist einmal neue Technologien für eine nachhaltige Landwirtschaft und künstliche Intelligenz. Wir haben uns darauf verständigt, dass es ein Eingangsstatement von Ihrer Seite gibt in der Länge von 5 Minuten. Danach machen wir 2 Debattenrunden mit jeweils 3 Minuten pro Fraktion. Und die Gruppe Die Linke erhält insgesamt 3 Minuten, die wir aufteilen mit 2 und 1, weil das einfacher ist von der Zeitumstellung. Und innerhalb dieser Zeit dürfen Sie sofort antworten. Also keine großen Verzögerungen, brauchen nicht zu warten, dass ich Ihnen das Wort erteile, sondern direkt antworten, weil dann ein Dialog entstehen kann. Und ich glaube, das ist im Interesse von uns allen. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir neuerdings, das ist ja gar nicht mehr ganz so neu, aber ich glaube, Sie haben es beim letzten Mal noch nicht gehabt, einen akustischen Gong haben, und zwar 10 Sekunden vor Ende der Redezeit. Und dann würde ich Sie bitten, auch dann pünktlich zum Schluss zu kommen. So, dann eröffne ich sozusagen die Debattenrunde und erstmal mit dem Eingangsstatement. Und ich nehme an, Herr Professor Kantner, dass Sie das machen.
Ja, sehr geehrte Frau Rösner, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns eingeladen haben, dass wir Ihnen das EFI-Gutachten 2024 in Auszügen vorstellen können. Das EFI-Gutachten an sich könnte den Titel haben Transformative Forschungs- und Innovationspolitik. Da geht es im Prinzip darum, die großen technologischen und gesellschaftlichen Umbrüche, die mit der Digitalisierung, die mit modernen Schlüsseltechnologien und so weiter zu tun haben, die durch die Forschungs- und Innovationspolitik begleiten zu lassen. Das ist das ganze Thema dieses Gutachtens im Prinzip. Wir nehmen nun 2 Teile heraus, wo die digitalen Technologien eine sehr wichtige Rolle spielen. Das erste Thema ist die sogenannte nachhaltige Landwirtschaft. Da geht es darum, dass die Landwirtschaft natürlich unter Druck steht. Die Ernährungssicherheit muss gewährleistet sein. Aber der Klimawandel macht natürlich das landwirtschaftliche Tun sehr, sehr schwierig, wobei die Landwirtschaft nicht ganz unbeteiligt daran ist durch ihre Produktionsweise. Und deswegen muss man versuchen, mit neuen Technologien hier auf eine nachhaltige und ernährungssichernde Produktion umzustellen. Die digitalen Technologien sind nun sehr gut geeignet, um die Nachhaltigkeit zu befördern. Und das haben wir uns im Besonderen angeschaut. Bei den digitalen Technologien oder smarten Agrartechnologien unterscheiden wir zwischen Farmmanagementsystemen auf der einen Seite und Präzisionstechnologien auf der anderen Seite. Und die sind beide geeignet, eine bessere Ressourcenbewirtschaftung zu leisten, aber auch bei den Präzisionstechnologien ganz punktuell, ortsgenau Pflanzen zu betreuen im Sinne von Bewässerung, im Sinne von Düngung, aber auch im Sinne von Pflanzenschutzmitteln. Diese Technologien werden von Deutschland, werden in Europa entwickelt und im weltweiten Maßstab sind die beiden Regionen Europa und Deutschland sehr gut mit dabei, sind mitführend auf der Welt, was es diese Technologien anbelangt. Vor allem auch bei Deutschland Aktorik und Sensorik, Europa dann auch die Robotik. In anderen Technologien, KI zum Beispiel, ist Amerika besser und bei den Drohnen ist möglicherweise dann auch China dann besser. Aber in diesen anderen drei Bereichen sind wir schon weltweit auch mitführend. Das ist ein gutes Zeichen. Allerdings stellen wir fest, dass die Nutzung dieser Technologien in der agrarwirtschaftlichen Anwendung eigentlich sehr schmal ist. Farmmanagementsysteme werden ungefähr von der Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe verwendet, während die Robotik, also Roboter auf dem Feld, nur von knapp 4%. Also es ist doch ein erhebliches Gefälle. Und man kann sich fragen, woran liegt das eigentlich? Ich meine, wir sind doch so gut in der Entwicklung, warum wenden wir es nicht an? Drei Gründe kann man angeben. Zum einen, die digitalen, smarten Technologien sind sehr teuer, die Anschaffungskosten sind sehr hoch. Die traditionelle Landwirtschaft ist deutlich billiger. Zum Zweiten, das sind digitale Technologien, wo es sehr viele Bandbreitenprobleme gibt, wo es digitale Interoperabilitätsprobleme gibt. Die Technologien passen nicht gut zusammen. Und last not least, ja, die Landwirte sind auch noch nicht gewohnt, mit den Dingen umzugehen. Und das muss eben gefördert werden. Deswegen haben wir drei Handlungsempfehlungen. Es gibt mehr, aber drei wichtige nehme ich mal heraus. Das eine ist, die Ausbringung von Pflanzenschutz und Düngemitteln soll mit einer Abgabe wie einem CO2-Preis versehen werden. Dadurch werden digitale Technologien in ihren Anschaffungskosten relativ günstiger und finden leichter den Weg hinein in die Anwendung. Außerdem wird natürlich auch Pflanzenschutzmittel und Düngemittel werden dann reduziert. Dann sollten die digitalen Infrastrukturen stärker ausgebaut werden. Also digitale Löcher soll es auf dem Land draußen auch nicht geben, sonst funktionieren die Technologien nicht. Und es sollten eben Schnittstellenstandards eingeführt werden, sodass die Interoperabilität gewährleistet ist und dass große Datenräume entstehen, die dann genutzt werden können. Und letztendlich sollten Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auch gefahren werden, damit die Landwirte besser mit den Technologien dann auch umgehen können. Das zweite Thema, das wir Ihnen vorstellen wollen, ist die künstliche Intelligenz, das Top-Thema der letzten Wochen und Monate, würde ich sagen, insbesondere, weil es um die generative künstliche Intelligenz geht. Das ist ein Thema, wo die Forschungs- und Innovationspolitik nur massiv hinterher ist. Technologische Souveränität und anderes steht da im Raum. Wie sieht es bei diesen Technologien aus? Die EFI befasst sich schon seit mindestens 10 Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und wir stellen immer fest, dass Deutschland eigentlich hinterherläuft. Das, was die Publikationen betrifft, aber auch was die Patente betrifft, sind wir einfach nicht führend. Andere Länder, China und die USA, sind da deutlich besser. Außerdem der Einsatz der künstlichen Intelligenz bei den Unternehmen selbst, also die eine Seite Schaffen der Technologie, andererseits der Einsatz, ist in Deutschland auch nicht besonders stark ausgeprägt. Nur 30% der Unternehmen im IKT nutzen das und 10% im verarbeitenden Gewerbe. Man ist dabei, das weiterzuentwickeln, aber letztendlich ist das noch nicht so weit, wie man sich das vorstellen kann. Drei Handlungsempfehlungen, die mit einem sogenannten KI-Ökosystem zu tun haben. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben keine Großunternehmen wie Google und andere wie in den USA, die das massiv vorantreiben können, sondern wir müssen auf die kleinen Akteure setzen, die dann in Ökosystemen zusammenwirken. Und das soll hier favorisiert werden. Die Grundlagenforschung in Deutschland ist ziemlich gut und das soll auch weitergeführt werden. Die Bereitstellung von Rechenkapazitäten ist ein Riesenproblem. Da braucht man private Partnerschutz, um das zu unterstützen. Und die Datengrundlagen für die KI-Wendungen sind auch zu verbessern. Datenräume müssen generiert werden, müssen offen gemacht werden, sodass man diese Technologien auch ausprobieren kann. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und wir kommen jetzt in die erste Runde. Und die bestreitet am Anfang für die SPD gleich der Dr. Holger Becker.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe EFI-Kommission. Ich versuche jetzt mal Fragen zu stellen, die ich nicht schon im Forschungsausschuss gestellt habe. Ich möchte mich tatsächlich auf dieses Thema KI mal stürzen. Zum einen vielleicht ganz kurz zu Ihrer Einschätzung AI Act. Welche Rolle sehen Sie oder messen Sie dem bei für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Europa oder spezifisch Deutschland, eher gut oder eher schlecht? Wie sollte man da vielleicht in der nationalen Umsetzung oder worauf sollte man in der nationalen Umsetzung drauf achten? Und gibt es aus Ihrer Perspektive europäische Länder, die da vielleicht schon was besonders gut machen, was wir uns vielleicht abschauen können?
Ja, ich fange mal an. Also wir heißen den KI-Act oder die KI-Verordnung auf jeden Fall für gut. Wir waren sehr zufrieden, dass die Bundesregierung diesem zugestimmt hat und dass es eben zu einer Zustimmung kam. Allerdings ist zu beachten, der Teufel steckt ja jetzt im Detail, ne, das auszuarbeiten, dass man hier darauf achtet, dass kein bürokratisches Monster entsteht, also dass man möglichst unbürokratische Umsetzung gewährleistet, dass der AI-Act ein lebendes Objekt wird, also ein atmendes Konstrukt wird und dass man sich die Möglichkeit offen hält, nachzusteuern, weil die technologische Entwicklung ist eben so dynamisch, dass zu erwarten ist, dass man im Ablauf der Zeit auch anpassen muss bei den Regelungen, also zum Beispiel bei der Zuordnung in Risikoklassen und so weiter. Was auch wichtig ist, ist, dass der AI-Act mit anderen Rechtswerken gut verknüpft wird. Also DSGVO, dass es nicht zu widersprüchlichen Regelungen kommt. Und last but not least, dass man, wenn das Teil dann steht, dass man den Unternehmen, gerade den KMU, auch einen Leitfaden an die Hand gibt, damit die wissen, wie sie es gut umsetzen können. Also soweit mal, vielleicht möchte noch jemand ergänzen.
Ja, also vielleicht noch die Verlässlichkeit ist halt ganz wichtig in Bezug auf die Auslegung. Das sehen wir auch in der Unternehmensbefragung, die wir gemacht haben bei deutschen Unternehmen, weil 56-60% der Unternehmen Hindernis sehen, eben in Bezug auf die Verlässlichkeit. Ja, also insofern ist das einfach nochmal wichtig hier auch mitunter, wie ausgelegt wird.
Nochmal kurz die Frage nach möglichen Vorbildern.
Ich glaube, das ist schwierig, weil die EU ja jetzt auch der erste Raum ist, der so eine Verordnung entwickelt hat. Ja. Mhm. Aber ich glaube, es gibt eben auch, es gab ja vorher schon eine Abstimmung auch der G7-Länder, dass man auch da schaut, wie geht die Entwicklung weiter und guckt, dass es anschlussfähig ist, auch an andere Räume sozusagen.
Danke.
Für die Unionsfraktion Thomas Jatzombeck.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ein Déjà-vu hier an der Stelle. Ich würde gerne auch das Thema KI beleuchten. Und Herr Professor Kantner, Sie hatten ja auch schon in Ihrem Eingangsvortrag gesagt, es sind Rechenkapazitäten notwendig. Das teilen wir, gibt es auch einen Antrag der Unionsfraktion dazu, der im Bundestag beraten wurde. Vielleicht können Sie das ein Stück weit mal darstellen, wie Sie die Situation sehen und was Sie für erforderlich halten.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Sombeck. Ich meine, in Amerika, wo die großen Unternehmen ja, Google und andere ja dieses KI vorantreiben, die haben die Rechenkapazitäten, die können das auch leicht investieren, die können das aufbauen. In Deutschland, in Europa haben wir diese großen Unternehmen letztendlich nicht. Ist die Frage, wie kriegen Sie jetzt trotzdem so eine Rechenkapazität her? An sich müssten Sie sehr viel kleine und mittlere Unternehmen zusammentun und das dann gemeinsam finanzieren. Aber da gibt es irgendwie so ein Aktivierungshemmnis. Das findet einfach nicht statt. Und deswegen stellen wir uns vor, dass der Staat durchaus mal als Anfangshilfe über eine Public-Private-Partnership da einsteigt. Kann. Man baut solche Rechenkapazitäten auf, unterstützt es eine Zeit lang, bis das ein Selbstläufer ist und dann kann das Ganze auch wieder an die Privatwirtschaft übergeben werden. Einfach so ein katalytischer Effekt, den wir uns da vorstellen, den man machen kann, um relativ schnell dann das aufzubauen und nicht in die Abhängigkeit von den großen Playern in anderen Ländern zu geraten.
Wie betrachten Sie denn in diesem Kontext den Vorschlag des KI-Bundesverbands für ein LEAM, wie es genannt wird, also eine öffentlich aufgebaute Rechenzentrumsinfrastruktur und auch in dem Kontext auch das, was aus dem BMBF an Bemühungen da ist, irgendwie in der nächsten Generation beispielsweise in Jülich solche Kapazitäten bereitzustellen?
Ja, vielleicht vielen Dank für die Frage zu dem LEAM, also Large European AI Model, das eben vorgeschlagen wurde als Open Source Modell und sozusagen in Zusammenarbeit Wissenschaft, Wirtschaft und Start-ups. Das ist etwas, was wir für sehr wichtig halten. Also hier ist auch eine Zusammenarbeit beispielsweise mit Alex Alpha, Bloom und so weiter, also europäischen Playern mit angedacht. Insofern könnte das eben ein Ansatz sein, um auch ein Stück weit souveräner zu werden, weil wir haben eben nicht die großen Player und haben schon die Gefahr, dass wir in eine Abhängigkeitsspirale geraten bzw. schon mittendrin sind.
Sie brauchen ja für Rechenzentren insbesondere auch Chips. Da liest man dieser Tage auch von Startups zum Beispiel aus Dresden, die hier neue Technologien verfolgen für KI-Chips. Haben Sie darauf einen Blick? Und insbesondere auch das Thema Wachstumsfinanzierung ist hier immer eine Schwierigkeit.
Ja gut, ich meine, die Chips sind jeden Tag in der Zeitung auf eine andere Art und Weise und die spielen eine große Rolle in diesem System. Und ich meine, man muss halt versuchen, eine Beschaffungspolitik zu haben, die sehr international und variantenreich ist. Ich meine, mal von uns, mal von außen, um in keine Abhängigkeiten reinzugeraten. So gesehen sehe ich das relativ entspannt.
Tobias Bachalle für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Auch ich möchte Richtung KI fragen. Sie schreiben ja, wir sollten die Entwicklung von KI-Modellen vorantreiben, die an die gegebenen Standortbedingungen mit bislang schwach ausgeprägter Daten- und Recheninfrastruktur angepasst sein sollen. Wie könnten denn diese Modelle aussehen? Also wie unterscheiden die sich von den bekannten KI-Modellen?
Also es gibt ja Forschung schon dazu, wie man mit sozusagen wenig Daten und auch wenig Rechenkapazität Modelle entwickelt und anwendet. Und diese Forschung sollte man eben auch unterstützen. Also parallel zur Grundlagenforschung generell, aber das sind spezielle Modelle, die auch zum Beispiel auf energiesparende Nutzung von Rechenkapazitäten setzen.
Vielleicht noch ergänzen. Ich meine, es geht einfach darum, Spezialanwendungen zu entwickeln. Wir brauchen diese großen Modelle, wie sie in den USA gebildet werden, das werden wir nicht schaffen, da hinterher zu kommen. Aber wenn wir auf Spezialanwendungen gehen, im Produktionsbereich, auch im Dienstleistungsbereich, dann hat Deutschland sicherlich eine gute Chance, damit vorne mitzuspielen.
Vielen Dank. Sie schreiben außerdem, dass europäische Open-Source-Grundlagenmodelle, Basismodelle dazu beitragen können, im Technologiewettbewerb wieder aufzuholen. Wie kann man denn die dafür benötigte Open-Source-Entwicklungsgemeinschaft, die Community, stärken oder politisch unterstützen? Oder was fehlt denen im Moment, damit die loslegen können, auch im Bereich KI?
Ja, da haben wir ganz vielen Dank für die Frage. Da haben wir eine ganze Reihe an Empfehlungen. Als erstes mal, wenn man das vergleicht mit Open-Source-Software, da kann ein Entwickler ziemlich schnell loslegen. Aber bei der Open-Source-KI, da brauche ich Rechenkapazitäten, ich brauche Daten und so weiter. Das heißt also, hier ist schon wichtig, dass wir die Entwicklergemeinschaft, und es ist ganz wichtig, dass die KI Open Source eben von der Entwicklergemeinschaft getragen wird und eben nicht von einzelnen Unternehmen, die nämlich dann einfach in der neuen Version mal schnell wieder auf Closed stellen. Also das ist eine, diese Unterstützung sozusagen Entwicklerkosten, Datenzugänge und so weiter. Das zweite ist die Open-Source-Prinzipien stärken. Da haben wir den Sovereign Tech Fonds vom BMWK. Das ist eine gute Initiative, das sollte weiter gestärkt werden. Dann würden wir uns auch vorstellen, dass man die Sicherheitsarchitektur stärkt, indem man Programme ausschreibt, weil das mitunter so ein öffentliches Gut ist im Open-Source-Bereich. Und dann insgesamt auch Forschung stärken, um Open Source besser zu verstehen, weil, wie Sie schon sagen, Open Source ist eine Chance, hier technologisch souveräner oder Boden zu gewinnen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch Zeit für eine Frage. Sie schreiben ja auch davon, dass es wichtig ist, bei den Standardisierungen mitzuwirken. Wie bewerten Sie denn das aktuelle deutsche Engagement und wie könnte man das verbessern?
Es gibt, es ist so, dass Deutschland generell bei der Standardisierung nicht so aktiv ist im Vergleich zu anderen Ländern. Also China hat da ja enorm aufgeholt. Ne? Und da wäre es halt gut, Anreize zu setzen, auch für KMU sich da zu engagieren in diesen Organisationen. Also kurze Antwort.
Kostenübernahme.
Durch Kostenübernahme beispielsweise. Ne?
Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Maximilian Funke-Kaiser.
Ich teile die Einschätzung übrigens, dass Standardisierung ganz wichtig ist. Deswegen haben wir auch die Kostenübernahme für Standardisierungsarbeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen jetzt in der Bundesregierung angestoßen. Das nur der Vollständigkeit halber. Ich möchte aber auch, Überraschung zum Thema KI, noch eine andere Frage stellen. Denn uns treibt alle die Frage um, wie wir jetzt mit der Umsetzung des AI-Aktes in Deutschland umgehen. Wie sind denn Ihre Ansichten darauf, vielleicht könnten Sie, also Sie hatten das ja schon gesagt, keine Doppelstrukturen, soll alles zusammenpassen. Vielleicht könnten Sie auch darauf eingehen, welche Behörde Sie am ehesten dafür geeignet sehen, die Umsetzungsbehörde zu sein. Da würde mich ein Blick in Ihre Gedankenwelt sehr interessieren.
Also ich fange mal an. Also wir haben kein ausgearbeitetes Konzept dafür. Ne? Aber wir können uns natürlich vorstellen, dass die dass zum Beispiel das Bundeskartellamt hier aktiv wird, weil es ja auch darum geht, die KI-Verordnung mit dem Wettbewerbsrecht zu verquicken. Oder auch die Bundesnetzagentur. Ne? Also das wären Möglichkeiten, da aufzusetzen. Man sollte sich dann auch Gedanken darüber machen, wer zum Beispiel Audits übernimmt von generativen KI-Modellen, weil die sind ja praktisch, haben ja eine Sonderposition in der KI-Verordnung. Auch darüber sollte man sich Gedanken machen. Ich weiß nicht, möchtet ihr vielleicht noch ergänzen? Ich genau. Ja, genau. Also das ist zumindest mal der Anfang. Genau.
Ich meine, der AI-Act in der Umsetzung ist eine Gratwanderung. Man kann sehr viel kaputt machen, indem man zu stark reguliert. Man kann natürlich auch sehr viel aufmachen und kriminelle Aktivitäten fördern, letztendlich, wenn man es zu locker sieht. Die Gratwanderung kann keiner genau beschreiben, das muss man schon sehen. Aber sagen wir mal so, ich glaube, man sollte schon versuchen, an den Endprodukten anzusetzen. Also Sie brauchen einen klaren TÜV, sage ich jetzt mal, was vereinfacht, für die Endprodukte, die rauskommen, ob die dann schädlich sind oder nicht. Ich würde davon abraten, zu sehr immer auf den Generierungsprozess, also auf welche Art und Weise wurden denn diese Modelle generiert. Darauf würde ich gar nicht so sehr setzen, sondern auf die Endprodukte. Und darauf sollte man mittelfristig dann auch hinarbeiten. Momentan wird ja auch an den Generierungsprozessen werden ja Unterschiede gemacht.
Also in den USA, vielleicht noch als Ergänzung, in den USA wird derzeit über so eine Art Testing Companies nachgedacht, also für die Zertifizierung und diesen TÜV, ja, dass im Wettbewerb stehende Unternehmen quasi diese Überprüfung übernehmen. Das ist vielleicht auch nochmal, was man sich genauer anschauen könnte. Das ist dann sozusagen wettbewerblicher von Unternehmen Seite ausgedacht.
Wir haben noch eine zweite Runde, ne? Ja. Die 10 Sekunden reichen nicht für das Thema, was ich dann noch als zweites
anspreche. Alles klar, da freuen wir uns auf die zweite Runde bei dir. Und dann gehen wir weiter mit der AfD-Fraktion und Frau Bengstein.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an Ihren Bericht. Sie beschreiben ja in Ihrem Gutachten, dass die KI-Forschung, gerade die Grundlagenforschung im deutschen Wissenschaftssystem breit aufgestellt ist. Wie bewerten Sie denn die bisherige Arbeit des DFKI sowie der weiteren genannten Kompetenzzentren und KI-Professuren? Und aus welchen Gründen sind Sie denn stärker auf die nicht öffentlich geförderte Forschung eingegangen?
In dem Gutachten haben wir festgestellt, wir stellen fest, dass die Grundlagenforschung in Deutschland ziemlich gut aufgestellt ist, wo wir jetzt nicht zwischen den einzelnen Akteuren differenzieren wollen. Das haben wir auch nicht gemacht. Das könnte man natürlich mit einer speziellen Analyse tun. Und wir stellen das deshalb fest, weil die jungen Absolventen, die ein PhD und so weiter gemacht haben, weil die im Ausland, in den USA, unheimlich gut gefragt sind. Also das heißt, die Ausbildung, die hier gemacht wird, die Forschung, die hier gemacht hat, ist sicherlich mit Weltspitze. Es geht nachher um das Problem, ist die Anwendung in Deutschland. Deswegen, das so gesehen, ist das mit der Grundlagenforschung, glaube ich, gut. Und was man in den letzten Jahren aufgesetzt hat mit den zusätzlichen KI-Professuren und Stärkung der einzelnen Zentren, da haben wir uns auch an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit auch mal kritisch geäußert, aber letztendlich müssen wir feststellen, das ist in die richtige Richtung gegangen und hat den Standort auf dieser Ebene nach vorne gebracht. In der Anwendung fehlt es noch.
Okay, und dann nochmal zum Thema Landwirtschaft. Da empfiehlt das Gutachten einen transparenten und breit kommunizierten Rechtsrahmen zur Förderung des Einsatzes von Feldrobotern, Drohnen und so weiter. Welche Aspekte sollte dieser Rechtsrahmen vor allem beinhalten, die derzeit noch nicht geregelt sind?
Ja, ich glaube, es ist doch nicht klar genug, inwieweit autonome Fahrzeuge und Flugzeuge eingesetzt werden können. Außerdem werden wahrscheinlich Drohnen eine wichtige Rolle spielen in der Zukunft, nicht nur eben zur Observation, was sie jetzt schon machen können, sondern auch zum Einsatz zum Beispiel von Pflanzenschutzmitteln. Und da ist momentan noch das Abwurfverbot, das dem entgegensteht. Und ich denke, das muss unbedingt reformiert werden, sodass wir eben auch das Potenzial dieser Technologien tatsächlich nutzen können. Aber das Hauptproblem ist, glaube ich, noch die Rechtsunsicherheit bei der Autonomität von Fahrzeugen.
Alles klar. Erstmal keine weiteren Fragen. Dankeschön.
Danke. Und für die Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Ja, recht schönen Dank. zu dem Kapitel KI aus dem Bericht. Das ist ja so eine Bestandsaufnahme erstmal. Dann wird von Ihrer Seite empfohlen Open Source. Das begrüße ich ausdrücklich. Und was mir halt ein bisschen fehlt, ist die gesellschaftliche Einbettung von KI. Sie betrachten das sehr stark standortorientiert. Und nun befinden wir uns aber gerade mit Blick auf Verwaltungsmodernisierung durch Open Data und KI mitten in Diskussionen, unter anderem eben auch zu KI-Transparenzregister der öffentlichen Verwaltung, was ja sozusagen auch so ein Stück soziale Innovation in der Verwaltung sein könnte. Wie sehen Sie das? Wie ordnen Sie das ein? Was empfehlen Sie uns da?
Also alles, was sozusagen die Datenverfügbarkeit erhöht, ist, denke ich, positiv. Ja? Also Registerdaten, Daten aus den öffentlichen Verwaltungen, ich glaube, da müssen wir insgesamt noch viel, viel stärker werden. Da haben wir auch Nachteile gegenüber anderen EU-Ländern. Und insofern begrüßen wir das, wenn solche Initiativen weiterentwickelt werden. Und das ist auch eine Grundlage für alles, was sozusagen die KI betrifft. Ja? Also Daten stärker verfügbar machen und nutzbar machen und dann auch nutzen.
Ja, ein Punkt, den Sie meinen, ist auch die Transparenz. Also man muss natürlich klar sagen, wenn das und das Ergebnis herauskommt, das ist mit KI gemacht worden oder eben nicht mit KI gemacht worden. Eine klare Deklarationspflicht, damit jeder weiß, woran er ist.
Transparenzregister.
Ja.
Vielen Dank. Und dann kommen wir in die zweite Runde. Und für die SPD Dr. Caroline Wagner.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bei dieser Folie, die wir jetzt gerade noch angezeigt bekommen und den Voraussetzungen für ein leistungsfähiges KI-Ökosystem, steht jetzt nicht drauf, aber Sie haben es natürlich in Ihrem Bericht, dass wir ja auch sehr gut ausgebildete, qualifizierte Fachkräfte benötigen, die natürlich auch diese KI-Anwendungen anwenden können, beziehungsweise eben auch mit diesen KI-Technologien auch umgehen können. Und das ist natürlich eine große Herausforderung auch fürs Bildungssystem. Ich denke wahrscheinlich auf allen Stufen des Bildungssystems. Wie sehen Sie hier aktuell das Bildungssystem ausgestattet und an welchen drei Top-3 Stellschrauben müssten wir hier drehen, um da Verbesserungen herbeizuführen?
Ja gut, ich meine, wir können bei den Universitäten anfangen, da kommen wir jetzt alle her, da wissen wir relativ genau, wie es geht. Ich meine, die Fakultäten sind autonom, die können natürlich selbst entscheiden, ob sie das oder das machen. Man kann nur darauf hinwirken, dass KI eingesetzt wird. Und ich denke mal, das wird jetzt Zug um Zug auch geschehen. Und zwar im Sinne von einer Sensibilisierung, was ist eigentlich KI, was kann man damit Gutes und was kann man damit auch Schlechtes machen und wie gehe ich mit KI um, also wie kann ich es dann sinnhaft einsetzen. Also ich denke, da ist eine Entwicklung da, die schon in die richtige Richtung läuft. Wenn man jetzt weiter vorne geht im Bildungssystem, wenn man auf die Schulen geht, ich meine, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Man sollte sagen, um was es geht es dort, ob man es da schon im großen Maße einsetzt, bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, ob das der richtige Weg ist.
Gut, vielleicht darf ich noch ergänzen. Ja. Also wir haben ja manchmal auch, wir haben oft Kontakt mit kleinen, mittleren Unternehmen und ich glaube, dass man in den Berufsschulen schon einiges machen kann, denn viele wissen gar nicht, was man mit KI überhaupt machen kann. Also man kann es sehr viel in der Qualitätskontrolle einsetzen, man kann es aber auch kreativ einsetzen, zum Beispiel bei Architekten etc. Also wie auch bei Tischlern zum Beispiel, wie kann ich einen komplizierten Dachstuhl noch intelligent möblieren? Und da kann die KI mit so beitragen, sodass also auch Tischler bereits davon profitieren können.
Und vielleicht noch grundsätzlicher, wir brauchen mehr noch als bisher eine MINT-Fokussierung und auch die aktuelle Bewegung weg von MINT in den Interessen der Schülerinnen und Schüler ist bedenklich.
Da würde ich gleich gerne kurz nachhaken, weil natürlich auch KI in seiner Technikfolgenwirkung, sage ich jetzt mal, natürlich auch auf andere Dinge in dieser Gesellschaft einwirkt und damit Sicherheit auch soziale Komponenten eine Rolle spielen. Diese Entwicklungen, wie beobachten Sie die?
Solche Entwicklungen, also ist Teil der Natur dieser Entwicklungen, dass sie schwer vorhersagbar sind. Aber grundsätzlich braucht es einfach auch das Verständnis darüber, wie Dinge funktionieren, um diese Entwicklung einschätzen und bewerten zu können. Von daher wieder MINT-Fokus.
Vielen Dank. Für die Union, Ronja Kemmer.
Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, liebe Gäste. Ich möchte auch noch mal auf das Gutachten, Stichwort KI, zu sprechen kommen. Sie haben ja da sehr deutlich attestiert, dass Deutschland jetzt jüngst im internationalen Vergleich zurückgefallen ist. Woran machen Sie das dann fest?
Naja, ja, wie gesagt, es ist das dritte Mal, dass wir das uns anschauen, 2018, 2022 und jetzt im aktuellen Gutachten. Und dort stellen wir fest, in Hinsicht der Publikation, also was wird wissenschaftlich gemacht, fallen wir langsam zurück. Und bei den Patenten, also Ideen, die ökonomischen Wert möglicherweise haben, fallen wir auch langsam zurück. Jetzt haben wir hier zusätzlich auch noch die Modelle, die Anzahl der Modelle mit reingenommen. Man könnte ja sagen, viele Entwicklungen werden gar nicht patentiert, möglicherweise auch nicht publiziert, aber auch bei den Modellen, wenn man sich es anschaut, die meisten grundlegenden Modelle kommen aus den USA, ein, zwei aus Europa. Also sagen wir so, das sind so Indikatoren, die darauf hindeuten, dass da eine Lücke ist zumindest. Und wenn sie sich im Zeitablauf vergrößert, dann kann man daraus auch gut schließen, naja, es entstehen dann auf einmal Abhängigkeiten oder man fällt komplett zurück.
Ist es denn in diesem Sinne für Sie nachvollziehbar, dass die Bundesregierung keine ressortübergreifende Überarbeitung der KI-Strategie vorgelegt hat?
Ja, das gilt für diese Strategie, es gibt wahrscheinlich andere Strategien auch. Das sind Themen, diese großen Transformationen sind Themen, die verschiedene Ressorts betreffen und die müssen geschickt miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man solche großen Strategien für solche Themen, dass die in einem Ressort alleine vorkommen. Die müssen über die Ressorts hinweg koordiniert werden und dann auch umgesetzt werden. Das gilt für KI genauso wie für andere Missionen, wenn ich mal so sagen darf.
Zu den Inhalten, was sozusagen auch Teile seiner Fortführung der KI-Strategie sein könnten, haben Sie auch schon einige Punkte genannt. Ich will aber noch mal kurz auf den AI-Act auch zu sprechen kommen. Jetzt teilen wir alle, glaube ich, den Wunsch einer bürokratiearmen Umsetzung. Es gibt trotzdem ein kleines Chart, ist nicht lesbar, aber es geht nur mal darum, wie grob so die Aufsicht allein in Deutschland aussehen könnte, plus AI-Office-Board und Expertenrat, den wir noch auf EU-Ebene haben. Für wie realistisch halten Sie denn diesen Wunsch, dass wir nachher wirklich bei einer bürokratiearmen Lösung auch landen können?
Ja, der Wunsch ist nachvollziehbar, ne? Aber ich denke, wir sehen den Punkt, dass es natürlich droht, kompliziert zu werden, ne? Weil man eben vielleicht auch, weil man in vielen Bereichen noch nicht viel weiß, ne? Also deswegen die Experten braucht, um abschätzen zu können, wie sich bestimmte Technologien oder Anwendungen vielmehr, es ist ja eine anwendungsorientierte Regulierung, wie die sich entwickeln wird. Aber umso eher ist eben dieser Rat oder diese Empfehlung wichtig, sich Anpassungen über die Zeit ins Buch zu schreiben, ne? Dass man das wieder immer wieder aufruft und dann auch lockert und dann auch Bürokratie, falls sie entstehen sollte oder wenn sie entsteht, wieder abzubauen und Institutionen auch oder Arbeitskreise, Expertenkreise und so weiter gegebenenfalls dann auch zurückzufahren.
Ich meine, Verunsicherung führt halt ist immer Gift für Investitionen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn wir in den Auslegungen Verunsicherung haben, haben wir halt ein Problem. Ich meine, Biden verfolgt einen ganz anderen, sehr viel flexibleren Ansatz, indem er es eben nicht mit Gesetzen macht, sondern mit Direktiven. Da muss man sich sicherlich anschauen, wie das in der Wirkung dann ist. Ja? Da kann man vielleicht auch sehr viel schneller dann auf Technologiesprünge reagieren, als es jetzt in der EU der Fall sein wird.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Karl Berken.
Ja, willkommen. Jetzt geht es dann um Landwirtschaft. Wir sehen uns wahrscheinlich auch beim Fachgespräch im Landwirtschaftsausschuss nochmal. Ich finde den Ansatz mit den Abgaben sehr spannend, auch wenn ich wahrscheinlich eher von einer mengenbezogenen Verbrauchsteuer sprechen müsste, juristisch. Aber mich würde interessieren, ob Sie an der Stelle auch über die Höhen der Abgaben nachgedacht haben, um Wirksamkeit zu erzielen. Und warum Sie das System, das die DLG ja vorgeschlagen hat, mit den handelbaren Rechten verworfen haben. Ich bin dabei Ihnen, aber ich würde gerne die Abwägung hören.
Ja, also was die Höhe angeht, das muss man stark ausdifferenzieren, weil es ja auch sehr unterschiedliche Dinge gibt, die ausgebracht werden. Dünger auf der einen Seite und Pestizide auf der anderen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt die Dänen haben uns ja schon vorgemacht. Die Dänen haben ja bereits solche Abgaben implementiert und ich kann nur ungefähr sagen, also von der Prozentual, das ist von 50 bis teilweise mehrere 100% Preisaufschlag. Und ja, bei Düngemittel haben sie es zum Teil wieder zurückgenommen, haben da jetzt so ein Quotensystem eingeführt. Bei handelbaren Emissionszertifikaten haben wir aus dem Grunde, waren wir etwas zurückhaltend, weil es dann passieren kann, dass wir zum Teil so Hotspots bekommen. Also einige Landwirte kaufen vielleicht eine Menge Zertifikate auf und dann haben wir in einem bestimmten Gebiet eine relativ starke Ausbringung von, sagen wir mal, Düngemitteln oder Pestiziden. Und das ist dann nicht unbedingt gewünscht. Aber man kann sich das auch vorstellen. Man kann das auch, also wir würden es also nicht grundsätzlich verwerfen, dass man nicht auch mit handelbaren Zertifikaten dort arbeiten kann. Sie hatten noch eine Frage, ich habe es jetzt.
Das waren beide Dinge. Ja, okay. Wenn nur etwas anderem. Sie haben da Umfragen gemacht und es gab eine Stelle, an der die Landwirte sehr stark abweichen vom Rest der Gruppen, die beobachtet wurden. Und das ist die Frage, können eigentlich smarte Technologien für die Diversifizierung von Fruchtfolgen gut sein? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Unternehmen oder die Forschung das stark bejaht, Landwirte aber zu weniger als ein Drittel der Ansicht sind, dass das Methode ist?
Irene, da musst du was zu sagen, die Umfrage. Ja, aber warum die jetzt anders geantwortet haben, das, also ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht. Also es
dann, ja, ich sehe da so eine Statistik, ich kann jetzt noch mal genau hinschauen, auf Seite 55, die Potenziale smarter und digitaler Technologien in Prozent. Das ist ein sehr großer Unterschied und größer als bei allen anderen Punkten bei der Diversifizierung von Fruchtfolgen. Ich finde, Fruchtfolgen sind unglaublich spannend.
Gesagt, sind wir da jetzt keine Experten für Fruchtfolgen, muss ich echt zugeben. Das weiß ich nicht genau, wie das in der landwirtschaftlichen Produktion von den Landwirten gesehen wird und wie das Außenstehende sehen. Wahrscheinlich gibt es da eine Diskrepanz, wie man sich vorstellt, dass man das besser umsetzen kann. Aber das kann gut sein.
Das ist bei Umfragen halt oft so, dass wir nicht nochmal hinterherfragen können, warum haben Sie so geantwortet. Also das sind manchmal überraschende Ergebnisse, wo wir es auch nicht immer erklären können.
Also da kann Karl Bär sich vielleicht mit der Fruchtfolge und dem Nachhaken nochmal beschäftigen. Wir sind dann interessiert an der Antwort. Vielen Dank jedenfalls. Wir müssen nur weiter fortschreiten und für die FDP Maximilian Funke-Kaiser.
Ja, vielen Dank. Auch wenn ich kein Landwirtschaftspolitiker bin, komme ich aus Bayern und bin mit vielen Landwirten da im Gespräch. Und ich möchte schon anmerken, dass wir, glaube ich, über die falsche Reihenfolge sprechen. Bevor wir uns über Abgaben unterhalten sollten, müssen wir erstmal die technische Infrastruktur bereitstellen. Das haben Sie als Vorschläge aufgetragen. Und ich möchte tunlichst davon meiden, so eine Debatte jetzt irgendwie nach außen zu tragen, weil ich das nämlich in der Sache auch falsch fände. Wenn wir über das Ergebnis einer möglichen technischen Ausgestaltung in der Anwendung bereits reden, ohne dass die technische Ausgestaltung da ist. Da würde man das Pferd von hinten aufsatteln. Ist gefährlich und ist auch die falsche Herangehensweise. Ich wollte dazu aber eigentlich gar nichts sagen. Ich wollte nämlich zu dem anderen Punkt etwas fragen, nämlich zum Punkt, es hat sich am Ende der letzten Runde ein bisschen hochtrabend angehört, aber ist gar nicht so riesig, wenngleich wichtig, nämlich wir unterhalten uns sehr, sehr oft über die infrastrukturellen Fragen und sehr, sehr oft über die anwendungsbezogenen Fragen von KI, die auf Sprachmodellen, auf Basismodellen aufbauen. Es wird für mein Empfinden relativ wenig darüber sich unterhalten, wie wir in den Transfer kommen, in unsere bestehende wirtschaftliche Unternehmen, in unsere bestehende Wirtschaft, in unsere Unternehmen. Und Sie haben das ja auch angesprochen, dass derzeit relativ wenige Unternehmen tatsächlich den Schritt hingehen zu einer KI-Anwendung in ihren Geschäftsprozessen. Zwar viele sich darüber Gedanken machen, wenige aber diesen Schritt gehen. Und was empfehlen Sie uns, um Denken und auch Unsicherheiten von den deutschen Unternehmen zu nehmen und dem entgegenzutreten, damit wir diesen Transfer eben sicherstellen können?
Ja, sagen wir mal so, diese geringe Durchdringung mit der KI-Anwendung im unternehmerischen Bereich hat viel damit zu tun, dass die vielen Unternehmen gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Die Informationslage ist einfach schlecht. Die sind nicht genug informiert darüber, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile und wie funktioniert das überhaupt. Das ist manchmal so ein bisschen eine Blackbox. Man muss ja auch dazu sagen, dass die eigentliche KI-Diskussion und wie schnell man Umsätze erst mit ChatGPT eigentlich richtig in die Gesellschaft getragen wurde. Sonst war das eher eine Spezialistendiskussion, würde ich mal sagen, weil die halt genau wussten, was da geht und wie kann man das machen. Also ich glaube, dass da unheimlich großes Aufklärungspotenzial noch zu schöpfen ist und da müssen Sie was tun.
Was wir vorgeschlagen haben, ist, dass man beispielsweise über diese Kompetenzzentren Mittelstand Use Cases vermittelt. Also ich glaube, für den Unternehmen hilft es, also es geht ja hauptsächlich um KMU, hilft es, Beispiele zu sehen, was kann man damit machen mit der KI.
Danke.
Und Frau Benstein für die AfD.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kommen wir auch gleich noch mal zu dem Problemen oder sozusagen den Hindernissen vom KI-Einsatz in Unternehmen. Besonders im verarbeitenden Gewerbe wird ja der fehlende Zugang zu Rechenkapazität erwähnt. Also wo sehen Sie hier Maßnahmen? Wie könnte der Staat da Abhilfe leisten?
Also wir haben das Problem Rechenkapazitäten ja schon angesprochen. Es gibt ja durchaus schon Rechenkapazitäten oder wird sie geben, auch in der Forschung. Man könnte diese Kapazitäten beispielsweise auch für KMU oder für Unternehmen öffnen, über Gutscheine oder wie auch immer, dass man den Zugang erleichtert. Was aber, glaube ich, wichtig ist, generell für die Nutzung von Rechenkapazitäten, ist, dass die Anwendbarkeit einfach ist. Also das beherrschen eben die Hyperscaler gut, dass sie nicht nur die Kapazität hinstellen, sondern dass das Ganze auch nutzerfreundlich ist. Ne? Und ich glaube, hier liegt auch nochmal ein Knackpunkt.
Sie hatten in der Antwort am Anfang schon genannt, dass Sie den Fokus mehr in der Bildung in den MINT-Bereich setzen wollen. Welche konkreten Maßnahmen würden Sie da konkret vorschlagen, falls jetzt Herr Professor Kaufmann das im Bildungsausschuss schon gefragt hat? Vielleicht einfach nochmal.
Ich weiß, dass wir in einem Bundestagsausschuss sitzen und dass wir im Prinzip hier weitgehend über Länderkompetenzen reden, aber ich kann Ihnen aus meinem Heimatbundesland Hessen sagen, dass es da ein Fach, Schulfach gibt, was viel mit Digitalisierung zu tun hat, in dem man aber relativ wenig darüber lernt, wie tatsächlich man ein Programm schreibt. Da kann man Schwerpunkte verschieben.
Okay. Dann noch mal in den Bereich Landwirtschaft. Sie hatten schon erwähnt, dass sowohl Deutschland auch die Europäische Union bei den Patentanmeldungen im Bereich neuer Landwirtschaftstechnologien, sage ich mal, sehr stark sind im Vergleich zu den USA und China. Wie ist das denn, wie würden Sie das erklären und gerade auch, wenn man schaut, dass es bei der KI im Grunde genommen ja deutlich schlechter aussieht?
Ja, ich würde es dadurch erklären, dass wir in der Grundlagenforschung eigentlich gut investiert haben. Wir haben auch in Deutschland diese 14 Versuchsfelder ganz über Deutschland verteilt. Da tut sich einiges und da wird auch sehr viel entwickelt, was dann patentiert werden kann. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Format. Ein anderer Grund ist, glaube ich, auch, dass dass Europa die intensivste Landwirtschaft der Welt betreibt. Also wir holen 5-mal so viel aus einem Hektar raus wie zum Beispiel Australien. Und dadurch sind also die Limitationen viel größer und die Anreize auch größer, die Notwendigkeiten größer, dort innovativ zu sein.
Und nochmal Petra Sitte für die Gruppe Die Linke.
Ja, ich frage jetzt auch als Stadtpflanze nach der Landwirtschaft. Bei uns hing im Landtag von Sachsen-Anhalt eine Karte, da konnte man exakt die alte Grenze sehen. Niedersachsen, kleinteilig, kleinflächig. Ostdeutschland großflächig und jetzt kommt noch hinzu ökologische Landwirtschaft oder in Bayern Betrieb Landwirtschaft im Nebenerwerb. Also das mit den Abgaben, das halte ich politisch für zurzeit völlig unmöglich, es durchzusetzen. Aber wir wollen ja sozusagen Wirtschaftskreisläufe regionalisieren. Und da wäre es ja auch durchaus denkbar, über ein umlagefinanziertes Modell regionale Nutzer oder den Zugang zu KI für regionale Nutzer zu kombinieren. Quasi früher hieß das bei uns Maschinenpark. Aber wie auch immer, das kann ich mir gut vorstellen, damit man diesen unterschiedlichen Strukturen Rechnung trägt.
Also wir haben ja eigentlich schon, also wenige Landwirte besitzen ja mittlerweile ihre Maschinen selbst, außer die ganz Großen im Osten. Die kleineren nutzen ja meistens Lohnunternehmen. Also da ist es ja bereits outgesourced. Genau.
Vielen Dank. Es ist leider nur eine kurze Redezeit. Vielen Dank.
Ja. Also ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich, dass Sie heute gekommen sind in voller Stärke, um uns Bericht zu erstatten. Und Sie sehen, das Interesse ist nach wie vor groß. Wir sind gespannt auf den nächsten Jahresbericht. Und vielleicht kann ja noch die eine oder andere Frage im Nachgang, insbesondere zur Fruchtfolge, geklärt werden. Vielen, vielen Dank. Und wir nehmen Ihren Bericht so zur Kenntnis. Vielen Dank. So. Kommen wir zum nächsten öffentlichen Tagesordnungspunkt. Und wir müssen mal gucken, ob die parlamentarische Staatssekretärin schon da ist. Ah, sie kommt auf Stichwort sozusagen rein. Das ist sehr schön. Wir befassen uns jetzt mit einem Bericht der Bundesregierung zu der Umsetzung der Verordnung über die Transparenz und das Targeting politischer Werbung sowie zu den geplanten Aufsichtsstrukturen. Das ist eine Selbstbefassung und pünktlich im Ausschuss ist die Staatssekretärin Daniela Kluckert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Jungblut war mir mit angekündigt. Da kommt auch noch. Ah, Herr Jungblut ist da und der Leiter des Referats Digitale Dienste Medienrecht, Anna Meuthen-Fitztum und Tobias Hetz, beide vom Referat Digitale Dienste Medienrecht. Herzlich willkommen. So, wir haben uns verabredet, ein Eingangsstatement von 5 Minuten durch das BMDV, dann eine Debattenrunde a 5 Minuten und die Gruppe Die Linke hat 2,5 Minuten. Und ich erinnere noch mal an den Gong, 10 Sekunden vor Ende der Redezeit und dann starten wir direkt mit dem Bericht.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Von mir einen guten Tag und ich beginne auch gleich. Bei dieser Verordnung hat das BMDV innerhalb der Bundesregierung die Federführung. Und diese Verordnung ergänzt den Digital Service Act, wird allerdings on- und offline gelten. Ebenfalls ergänzt wird durch die Verordnung das Datenschutzrecht, konkret hier natürlich die EU-Datenschutzgrundverordnung. Anlass dieser Gesetzgebung war der Cambridge Analytica-Skandal, bei dem Facebook persönliche Daten von Millionen Nutzern an Cambridge Analytica und andere weitergegeben hat. Und da war unter anderem die Brexit-Kampagne von betroffen, aber auch der US-Wahlkampf. Und mit der VO sollen politische Desinformationen und Einmischungen in Wahlprozesse on- und offline entgegengewirkt werden. Und hier geht es vor allem darum, Transparenz herzustellen im Sinne, wer finanziert, wofür, wer steckt dahinter und auch wie viel Geld wird dafür hervorgegeben. Es geht darum, um die ganze Kette der Werbung, also von den Datenbereitstellern über die Agenturen hin zu den Verbreitern und natürlich auch den Parteien selbst. Und diese VO wurde im März in Brüssel verabschiedet. Sie wird in Kürze in Kraft treten. Und ihr Geltungszeitraum in Gänze beginnt im Oktober 2025, sodass die kommende Europawahl, aber auch die Bundestagswahl von dieser Verordnung nicht betroffen sein werden. Wir haben uns als Bundesregierung dafür eingesetzt, dass ein frühestmögliches Inkrafttreten vorkommt. Mit der Verordnung wird erstmalig eine Legaldefinition geschaffen, was politische Werbung ist. Und wir haben uns dafür eingesetzt, und das halte ich auch für sehr bedeutend, dass persönliche politische Meinungsäußerung, Kommunikation aus öffentlichen Quellen nicht unter diese Verordnung fallen. Zentral in den Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur gezielten Ansprache, also dem sogenannten Targeting. Dieses ist on- und offline nur noch zulässig, wenn die Daten direkt von den Menschen erhoben werden. Und sie bedarf einer getrennten und ausdrücklichen Einwilligung. Und bei Personen, die das Wahlalter frühestens in einem Jahr erreichen, ist sie ausnahmslos verboten. Da kann also auch nicht ausdrücklich eingewilligt werden. Sensible Daten, Name, Geschlecht und Religionszugehörigkeit sind außerdem vor Profiling und Targeting grundsätzlich ausgeschlossen. Das Ganze wird mit finanziellen Sanktionen belegt. Und
Jetzt müssen wir natürlich schauen in der Umsetzung, wir werden ein Umsetzungsgesetz machen, wer wie zuständig ist und welche Sanktionen erhoben werden. Wir sind da ja schon ein bisschen geübt durch den DSA, sage ich mal. Für einige Sachen ist das schon klar. Zum Beispiel sind diese ganzen Datenschutzfragen müssen bei den Datenschutzbehörden überprüft werden. Das ist also klar, dass wir hier die Länderbehörden da im Spiel haben. Und dass wir ansonsten uns natürlich auch da mit den Erfahrungen des DSA auseinandersetzen, ist ja auch selbstredend. Die EU-Kommission wird verpflichtet, online ein neues europäisches Archiv für politische Online-Anzeigen einzurichten. Und das bedeutet, jede politische Online-Anzeige wird dort archiviert. Und eben genau diese Fragen, wer Sponsor, wie hoch sind die Mittel, für welche Partei, für welche Wahl, werden da abgespeichert. Wenn man jetzt über das weitere Vorgehen informiert werden möchte, kann ich sagen, dass wir in nächster Zeit einen Referentenentwurf erarbeiten werden und hier dann natürlich die Festlegung der neuen Aufsichtszuständigkeiten dort festlegen werden und auch die Sanktionsvorschriften dort definieren werden. Soweit von mir.
Ganz herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion Jens Zimmermann.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Sie haben es eben schon gesagt, die Verordnung tritt im Oktober 2025 vollumfänglich in Kraft. Aber wenn ich es richtig sehe, haben wir einige Dinge, die vorher schon Wirkung entfalten, also Begriffsbestimmungen, wie zum Beispiel die sogenannte Nichtdiskriminierungsklausel. Was mich da jetzt einfach noch mal ganz konkret interessieren würde, was bedeutet das jetzt zum Beispiel für die Europawahl und für die Bundestagswahl? Also welche Aspekte des Ganzen entfallen da Wirkung und wenn ja, wie?
Also ich würde sagen, es hat keinen Einfluss für die Europawahlen, auch für die Bundestagswahlen, weil bei den Legaldefinitionen handelt es sich eigentlich wirklich nur um eine Definition, was ist politische Werbung. Und bei der Diskriminierungsfreiheit geht es darum, dass man nicht, weil etwas aus einem anderen Land kommt, nicht zeigen möchte, sozusagen. Also Facebook kann sich nicht weigern, Werbung aus Deutschland oder so auszuspielen. Darum geht es. Also das betrifft weder die eine noch die andere Wahl, sondern das sind eher technische Fragen.
Okay, dann, also es bedeutet, weil sozusagen meine Sorge war eher so ein bisschen das Umgekehrte, dass durch die Nichtdiskriminierungsklausel eben es ermöglicht wird, aus anderen Ländern Werbung zum Beispiel in Deutschland bei der Bundestagswahl zu schalten. Also es würde ja eigentlich auch darunter fallen. Das heißt, wenn Marine Le Pen Geld sammelt in Frankreich, um in Deutschland politische Werbung zu schalten, dann wäre das aber möglich.
Ja, das ist ja schon jetzt möglich. Nur es wäre dann, könnte man sich nicht mehr weigern, dass es man es nicht ausstrahlen möchte. Das wäre der einzige Unterschied. Aber es ist schon jetzt möglich.
Ja, okay. Vielleicht könnten Sie noch mal zum Zeitplan noch einen Ticken mehr sagen. Also Referentenentwurf, aber sozusagen, wann wird angestrebt? Also ich gehe mal davon aus, noch in dieser Legislaturperiode, richtig?
Also selbstverständlich noch in dieser Legislaturperiode, aber einen genauen Zeitplan, das wäre jetzt noch nicht seriös, da sozusagen auf die Woche genau sich da festzulegen. Herr Dr. Jungblut, wann erwarten wir den Referentenentwurf?
Wir bringen jetzt das andere Gesetz erstmal ins Bundesgesetzblatt. Nein, also wir wollen auf jeden Fall vorm Sommer einen Referentenentwurf haben. Würden auch anstreben, dass das Gesetzgebungsverfahren möglichst schnell beginnt, weil wir ja nicht nur die Bundestagswahl nächstes Jahr haben, wo dann die Verordnung noch nicht gilt, aber wir müssen ja mit dem Gesetzgebungsverfahren vor den Bundestagswahlen durch sein und dann mit in Kraft treten, 10. Oktober nächsten Jahres.
Dann vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehend. Wir haben ja in der Regelung drin, dass gewisse Variablen für das Targeting nicht genutzt werden dürfen, zum Beispiel das Alter. Wie wird eigentlich sichergestellt, dass man das, also man kann das ja durchaus relativ leicht umgehen, wenn ich sage, ja, des Schulabschlusses oder sowas, wie weitgehend wird sich das am Ende darstellen?
Also für die Einhaltung dieser Themen sind die Plattformen am Ende zuständig. Und die Plattformen wissen sehr genau, wie alt die Leute sind. Das wissen die nicht nur anhand des eingegebenen Alters, sondern das wissen die auch, weil sie die Profile analysieren. Und ein Nicht-Einhalten dieser Regelungen sind dann eben die Sanktionen, sage ich mal. Ja, also.
Okay, mein Gedanke war ja eher sozusagen, wenn ich, also es ist klar, die Plattformen können ausschließen zu sagen, alle Minderjährigen, die sowieso nicht durch da so getarget werden können, dürfen keine ausgespielt bekommen. Aber sozusagen jetzt ist ja Alter nicht nur ein 1-0-Kriterium im Sinne von, was weiß ich, wenn ich sage, ich will hier Werbung irgendwie für die Rentenreform machen, dann würde ich sagen, ich nehme. Okay, also Botschaft ist klar. Danke.
Für die Unionsfraktion Katharina dos Santos-Wind.
Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin, Herr Dr. Jungblut. Ich bin ja sehr dankbar, dass Sie sich auch zum Zeitrahmen schon geäußert haben, weil als ich die schriftliche Einzelfrage gestellt habe, war die Antwort einfach nur: Ja, Sie machen was. So, deswegen herzlichen Dank schon mal für diese Information. Ich würde aber gerne noch mal fragen, ob Sie schon Einschätzungen dazu haben, welche nationale Behörde nach aktueller Auffassung, kann sich ja möglicherweise auch noch ändern, aber als Aufsichtsbehörde vorgesehen ist geplant, dass da zum Beispiel eine Koordinierung auch bezüglich B-Netz A, DDG stattfindet?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass das eine Unterverordnung des DSA ist sozusagen, wenn man das so ausdrucken möchte, und dass wir natürlich mit dem DSA auch Erfahrung gesammelt haben, die jetzt gewinnbringend eingesetzt werden. Aber es gibt noch keine Entscheidung für eine Behörde und es gibt auch noch keine Entscheidung für die Struktur.
Welche Erfahrungen sind das denn, die Sie da gewinnbringend gewonnen haben vom DSA?
Na, wir wissen zum Beispiel, was wir brauchen für so eine Aufsichtsstruktur. Wir wissen, wie wir welche Behörden überhaupt in sozusagen dort, welche Behörden das können in Deutschland. Das sind ja alles Sachen, die wir sehr ausführlich im Rahmen des DSA analysiert haben. Und diese Informationen, die helfen uns jetzt, hier dann natürlich auch zu Entscheidungen zu kommen.
Okay, danke. Ich würde, Sie haben eben schon erwähnt, dass Sie auch Behörden auf Länderebene ja mit einbeziehen. Also wenn wir über Datenschutz beispielsweise sprechen, gibt es schon eine Liste, welche Behörden bei diesen Entscheidungen einbezogen werden? Ich nehme die gerne auch später.
Nein, also das ist ja gar keine Frage. Auf jeden Fall die Datenschutzbehörden.
Und darüber hinaus?
Ich weiß nicht, Herr Dr. Jungbuch, vielleicht können Sie noch was dazu sagen.
Also die Verordnung schreibt vor, dass das die Datenschutzbehörden sein müssen für die Datenschutzvorschriften. Und das bedeutet in Deutschland dann die 14 Landesdatenschutz oder 16 Landesdatenschutzbehörden. Und die Verordnung sieht vor, dass die Koordinierungsfunktion der Koordinator für digitale Dienste nach dem DSA sein kann, nicht sein muss. Und insofern sind das die beiden. Jugendschutz haben wir keinen drin, Medienaufsicht auch nicht. Die Länder sind allerdings zuständig für die Inhalte von Werbung vor Bundestagswahlen im Rundfunk. Also da werden wir wieder genau dieselben Partner in der Diskussion haben wie beim DSA.
Okay, da freuen wir uns ja auch schon alle drauf. Aber jetzt wollte ich auch noch mal ein anderes Thema ansprechen. Es ist ja in der Verordnung vorgesehen, dass Kommunikation von Behörden und Regierungsmitgliedern weitestgehend ausgenommen ist vom Scope. Das ist ja insbesondere deswegen interessant, weil die Bundesregierung ja auch jetzt schon Budgets zum gezielten Bewerben ihrer Insta-Posts zum Beispiel einstellt. Ist die Bundesregierung zur Einschätzung gelangt, dass das möglicherweise eine Verzerrung des politischen Wettbewerbs sein könnte? Oder wird da eine Änderung dieses Verhaltens irgendwie diskutiert? Oder gibt es da überhaupt Auswirkungen?
Also das ist wirklich interessant, weil gerade die CDU in der letzten Legislaturperiode aus dem Ministerium, aus dem ich komme, unglaublich da auch sozusagen investiert hat in ihre Außendarstellung und dass sozusagen natürlich ein unterschiedliche Informationskanäle auch weiterhin von der Bundesregierung genutzt werden, so wie das in unserem Land üblich ist und in den Rahmen, in denen es üblich ist. Das ist ja auch unter strenger Aufsicht, unter anderem vom Bundesrechnungshof und dergleichen. Insofern gibt es da auch keinen Anlass, Veränderungen vorzunehmen bei der Informationspolitik der Bundesregierung zu ihrer Arbeit.
Es ging mir um den Umstand, dass wir jetzt eine Verordnung auf EU-Ebene haben, die wir vorher nicht hatten. Und es ging einfach nur darum, ob das diskutiert wird, ob das Auswirkungen hat oder nicht.
Genommen. Insofern hat es auch keine Auswirkungen.
Gut. Dann wäre auch noch eine Frage, weil ja ganz praktisch der Anwendungsbereich sehr, sehr weitgehend ist von dieser Verordnung. Und ich bisher, bitte da, falls das anders ist, um Korrektur, ich nicht den Eindruck hatte, dass die Bundesregierung sich dafür eingesetzt hat, dass zum Beispiel lokale Ebene oder parteiinterne Aufstellungsverfahren ausgenommen werden. Sollte dem so sein, warum war das dann keine Priorität?
Wenn man natürlich, man will die ganze Kette der politischen Entscheidungen hier mit umfassen. Wir müssen natürlich jetzt schon schauen, dass das auch am Ende praktikabel ist, weil wir diese Dinge ja auch melden müssen. Also neben dem normalen Archiv, was ich gerade eben schon angesprochen habe, wird es auch eine Zusammenfassung geben, was es überhaupt für politische Entscheidungsprozesse gab in Deutschland. Und auch das wird nochmal eine Herausforderung sein.
Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen habe ich auch wieder den Hut auf und darf die Fragen stellen. Also ich denke, das ist ja sinnvoll, dass es da klare Regelungen gibt, so wie es im Medienbereich früher auch Regelungen gibt. Aber es ist natürlich auch wieder ein Grenzbereich. Ne? Und dass Meinungsäußerungen und politische Meinungsäußerungen, die jetzt nicht finanziell irgendwie mit Anzeigen hinterlegt sind, weiterhin möglich sind, ist, glaube ich, eine wichtig für den Meinungsbildungsprozess und die Meinungsfreiheit. Gleichzeitig gibt es natürlich auch einen Graubereich. Ja, und da müssen wir sehen, wie das dann tatsächlich in der Praxis auch funktioniert und wie man damit umgeht. Und ich denke auch gerade im Hinblick auf das Digitale Dienstegesetz und den DSA werden wir da unsere Erfahrungen sammeln. Ich habe mehrere Fragen. Das eine ist für das personenbezogene Targeting braucht es eine ausdrückliche Zustimmung. So sieht es die Verordnung vor. Was bedeutet das genau? Wie ist das in der Praxis umzusetzen?
Es gibt ja jetzt schon, also wie ich das verstehe, korrigieren Sie mich, Herr Dr. Jungblut, ist es so, dass man ja auch jetzt schon Dingen zustimmen kann, zum Beispiel was Cookies betrifft oder Ähnliches. Und so kann man natürlich auch jetzt dann zustimmen, wenn man persönliches Targeting haben möchte, sage ich mal. Also ich kann ja einfach auch ein Interesse als Person daran haben, dass mir bestimmte Dinge extra ausgespielt werden. Das ist ja nicht undenkbar, sondern da kann ich ja ein Interesse daran haben als Person.
Also wenn ich das richtig verstehe, hat die Verordnung dann dazu keine klare Regelung drin?
Doch, es ist eine sehr klare Regelung.
Also das heißt, die Plattformen müssen das machen oder wie?
Dr. Jungblut, können Sie das bitte einmal ausführen?
Das ist genau dieselbe Regelung wie in der Datenschutzgrundverordnung. Also es geht nur mit Einwilligung der betroffenen Person nach der Datenschutzgrundverordnung. Das muss dann die Plattform, wenn sie die Daten verwendet, machen.
Okay, also das heißt,
der Verantwortliche nach Datenschutzgrundverordnung.
Die Cookie-Flut nimmt dann vor der Wahl nochmal zu. Okay, jetzt hatten Sie ja auch darauf hingewiesen, dass das ja erst zum Oktober 2025 gilt und die viele Wahlen im Vorfeld ja jetzt stattfinden. Und in der Vergangenheit hat es ja Selbstverpflichtungen gegeben, einmal von Seiten der Parteien. Ich glaube, die Fraktionen auch im Europaparlament haben sich dazu klar geäußert. Vielleicht können Sie einmal dazu was sagen. Und auch, ob es Gespräche gibt mit den Plattformen, das jetzt schon vielleicht anzuwenden. Also wir haben in der Vergangenheit, weiß ich von anderen, von Plattformen bei Meta zum Beispiel, die dieses Archiv auch schon angelegt haben. Man konnte Transparenz herstellen, wer welche Werbung geschaltet hat. Gibt es diese Gespräche auch mit den Plattformen, damit eben da schon Transparenz hergestellt wird, ohne dass es bisher rechtlich sein muss?
Ja, vielen Dank. Es gibt einmal tatsächlich die Vereinbarung im EP zwischen den Fraktionen, was sie jetzt im Vorfeld der Europawahlen machen, auch an Targeting. Und dann gibt es Gespräche der Bundesregierung mit den Plattformen jetzt im Vorfeld der Wahlen. Und es gibt im DSA, den gab es Leitlinien der Kommission jetzt an die Plattformen, an die sehr großen Plattformen über das Verhalten vor Wahlen. Und die sind schon in Kraft getreten, die Leitlinien. Also insofern läuft das schon mit Blick auf die Europawahlen und die Wahlen. Ja, die Leitlinien, vielleicht können Sie dazu was sagen, Frau Meuthen-Fitztum. Die Leitlinien haben Sie bearbeitet von der Kommission.
In Bezug jetzt auf die Transparenz. Also die EU-Kommission hat Leitlinien, einen Entwurf von Leitlinien herausgegeben für sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen, wie sie ihre Risiken minimieren sollen bei Wahlprozessen. Und da werden eben Empfehlungen ausgesprochen zu Empfehlungssystemen, also wie, dass man die halt, dass die transparenter sind. Da werden, genau, und Altersverifikationsmechanismen und ja, die dienen dann also dazu, dass man systemische Risiken, die sich aus dem Dienst ergeben, bei sehr großen Online-Plattformen minimiert. Und dazu zählen dann auch eben Inhalte, die also die öffentliche Diskussion beeinflussen können oder auch Wahlprozesse beeinflussen können nach dem Digital Services Act.
Und die Leitlinien sind verpflichtend?
Also sie sind rechtlich nicht bindend, aber für die Auslegung relevant.
Gut, vielen Dank. Und dann machen wir weiter in der Redeliste. Maximilian Mordhaus für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte tatsächlich wie Sie dieselbe Frage zu den Cookies gehabt und habe deswegen auch nur noch eine Frage. Ich finde vor allem in dem Fall interessant, mit der politischen Werbung und dem politischen Targeting mögliche Einflussnahme aus Drittländern. Und wir haben ja jetzt mehrere Fälle, jetzt gerade kürzlich möglicherweise erst ein mit der Fraktion, die gleich nach mir spricht. Es ist jetzt geplant mit einer Frist von 3 Monaten vor der Wahl, dass das nicht mehr erlaubt sein soll, Geldannahme aus Drittländern. Wie ist die Bewertung des Ministeriums dieser Maßnahme?
Ja, erstmal ist das, sage ich mal, besser als nichts. Aber es besteht natürlich weiterhin die Gefahr, dass ausländische Regime auf unterschiedliche Art und Weise Stimmung machen über Social Media. Also es ist ja auch jetzt schon so, dass es dafür nicht unbedingt Parteien braucht, sondern dafür, dass es dafür Themen braucht. Und man kann natürlich auch ohne eine Partei direkt zu unterstützen, die Themen dieser Partei unterstützen. Und das wird dadurch sowieso nicht verhindert, auch wenn es 3 Monate vorher nicht mehr möglich ist. Das heißt, das ganze Thema wird man nicht damit alleine Herr werden. Also wir haben jetzt, ich bin da selber sozusagen, war ich, als ich gehört hatte, dass in Paris überall jetzt Bettwanzen sein sollen, selber total angeekelt und hatte mich gefragt, sozusagen Paris und so weiter und so fort, ja, so. Und jetzt stellt sich raus, dass das gegebenenfalls eine Kampagne war, aus dem Ausland gesteuert, vor der Olympiade in Frankreich. Und das sind Themen, genau das Gleiche, dieser Angriff auch auf das britische Königshaus, etwas eher Unpolitisches, wenn man erstmal auf den ersten Blick sieht. Auf den zweiten Blick ist es natürlich politisch, weil dadurch ein ganzes Land sozusagen in seiner Form auch dort in Mitleidenschaft gezogen wird. Insofern ist die Frage der Auslandsfinanzierung von Stimmungsmache in den Ländern damit in keinster Weise ausgeschlossen oder so. Aber es werden Hürden auferlegt und man versucht, eine Transparenz möglich zu machen. Aber dass jetzt mit dieser Verordnung nicht alle Dinge auf einmal nicht mehr möglich sind, das sehe ich in keinster Weise, sondern es gibt natürlich auch Mechanismen, die außerhalb von der politischen Werbung sind. Also das sind ja auch Vereine, Nichtregierungsorganisationen, die genauso Themen vorantreiben können in die unterschiedlichsten Richtungen. Insofern kann man jetzt nicht sagen, die Verordnung ist jetzt da und jetzt haben wir keine Meinungsmache mehr, Stimmungsmache mehr vor Wahlen in Europa.
Ja, ganz vielen Dank und auch für die ausführlicheren Ausführungen. Ich wusste das ehrlich gesagt nicht mit den Bettwanzen.
Interessant, also oder?
Peinlich, aber ich habe das auch noch.
Das waren die Russen am Ende, ja?
Ich weiß noch, ich war noch mit den Kollegen vom Finanzausschuss, sind wir in Paris zwischen gelandet, nach Marokko weitergeflogen zu EWF-Tagen, habe ich das allen erzählt. Ja, jetzt ist ja hier mit Bettwanzen und so, passt mal auf. Also habe ich Fake News verbreitet, das tut mir total leid, das werde ich auch den Kollegen dann sagen. Aber gut, dass Sie das dann nochmal ausführen. Ja, ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, dem das nicht bekannt war. Also, dass das offensichtlich aus dem Ausland gesteuert wurde, das ist Wahnsinn. Ganz vielen Dank und die ausdrückliche Bitte, da wachsam zu bleiben bei allen Verordnungen, die kommen. Das ist ein riesiges Problem, die Einflussnahme aus dem Ausland auf deutsche und auch sonst demokratische Wahlen. Und wirkte schon so, als seien Sie da nicht naiv. Das ist sehr schön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Da sieht man, dass es auch uns passieren kann, dass wir irgendwelchen Fehlinformationen oder auch Desinformationen aufsitzen kann. Das heißt, wir alle müssen wachsam sein. So, das nächste, als nächstes hat Herr Schmidt von der AfD-Fraktion das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Staatssekretärin. Ich habe tatsächlich Frage in gleiche Richtung. Journalistische Inhalte sollten nach der Verordnung an sich keine politische Werbung darstellen. Das ist letztlich nachvollziehbar. In Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung steht allerdings, dass, ich zitiere, politische Meinungen dann als Werbung gelten, wenn für ihre Förderung, Veröffentlichung, Zustellung oder Verbreitung eine konkrete Zahlung durch Dritte geleistet wird. Nun gibt es ja zahlreiche Fälle von Fremdfinanzierung von Medien aus dem Ausland. Zum Beispiel das Magazin Spiegel gibt etwa an, von der Bill und Melinda Gates Foundation aus den USA mit einigen Millionen Euro finanziert zu sein. Wer weiß, vielleicht weiß mein Vorredner mehr davon. In Artikel 3 wird politische Werbung definiert als, ich zitiere wieder, durch oder für einen politischen Akteur und dann mit dem Wort oder eine Alternative genannt, nämlich die Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens. Nun ist es doch aber so, dass praktisch alle Informationen das Abstimmungsverhalten beeinflussen können, auch Artikel im Spiegel. Und diese Artikel erscheinen aufgrund der Geldförderung ja praktisch bezahlt. Wie ist es also, diese Artikel in der Praxis auszulegen? Was hat das für Konsequenzen, wenn Millionen Euro für die Berichterstattung über einen Themenbereich an Medium bezahlt werden? Wie wäre es, wenn Millionen Euro für bestimmte Themenbereiche ausgegeben werden, zum Beispiel Migrationskrise oder Auswirkungen von Sanktionen und so weiter?
Also es geht ja hier um die Bewerbung von Inhalten und es geht darum, dass diese Kette offengelegt wird. Also wenn jetzt ein Spiegelartikel einen bestimmten Inhalt hat und der auf Facebook beworben wird und das würde die irgendeine Stiftung im Ausland sein und das wäre ein politischer sozusagen eine Werbung für eine bestimmte Partei, dann würde das natürlich auch darunter fallen. Aber das bloße, sage ich mal, die bloße Finanzierung von einem Medium, die hat damit eigentlich gar nichts zu tun.
Also bei Spiegel wurde tatsächlich für einen bestimmten Themenbereich Finanzierung geflossen.
Aber es ist ja nicht so, dass, also ich weiß es nicht, ehrlicherweise, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, keine Ahnung.
Hat Spiegel selbst angegeben.
Ja, aber es geht ja darum, dass dieser Artikel dann vor einer Wahl, zu einer bestimmten Wahl, mit einer Partei von jemandem finanziert wird, der genau diesen Artikel dort hochbringen möchte, damit dann eine Wahl beeinflusst wird. Und das habe ich jetzt ehrlicherweise aus diesem Bericht von Ihnen noch nicht heraussehen können, dass das passiert ist.
Ja, aber wer soll das beurteilen?
Das macht dann die Aufsicht.
Okay, dann habe ich noch eine kurze Frage zur Bewertung des Inhalts von Informationen, ob es sich um Anzeigen handelt. Also in der Verordnung steht in Artikel 2, dass die Verordnung nicht den Inhalt von politischen Anzeigen berühre. Aber andersrum wird anhand des Inhalts einer Information bestimmt, ob es sich um politische Anzeige handelt oder nicht. Ja, wer soll diese Bewertung in Deutschland konkret übernehmen? Und es ist dann demokratietheoretisch nicht recht heikel, wenn die Unterscheidung zwischen Aufklärung und Werbung durch eine Regierungsbehörde vorgenommen wird.
Also natürlich ist das ist also ein Eingriff immer ist das ein, ist also ein Eingriff immer sehr detailliert und sehr vorsichtig vorzunehmen. Also natürlich, insbesondere dann, wenn es sich um politische Inhalte betrifft. Aber deswegen ist ja auch sehr klar definiert, was eine politische Werbung ist. Ich habe ja gesagt, dass es das erste Mal überhaupt eine Legaldefinition dafür gibt, sozusagen, was das ist. Und außerdem gibt es dafür natürlich die Aufsichtsbehörde dann am Ende des Tages. Und es muss eben eine Werbung für eine Partei sein.
Dankeschön.
Für die Gruppe Die Linke.
Soll ich einfach anfangen?
Anke, nee, jetzt. Anke Domscheit-Berg. Wir mussten die Uhr noch umstellen.
Ah, ich habe gedacht, was soll ich jetzt mit dieser Schweigepause anfangen? Das hat mich irritiert. Ja, vielen Dank. Es gibt ja Analogien zum DSA. Da würde mich interessieren, ist schon angedacht, ob es da auch ein Meldeverfahren für Nutzende geben soll? Also schön nutzerfreundlich und so weiter, wie beim DSA vorgesehen, dass man also Verstöße, die man glaubt zu erkennen, zu Transparenzvorgaben oder Opt-in, dass man also personalisierte Werbung kriegt, die man explizit nicht haben wollte. Ist sowas geplant?
Soweit sind wir noch nicht in der Abstimmung.
Fänden Sie es eine gute Idee?
Erstmal spricht nichts dagegen, dass man ein Portal schafft, bei dem sich dann die Zielgruppen auch melden können. Also
dann ist ja in der Tat laut Verordnung die Werbung auf Basis besonders sensibler personenbezogener Daten verboten. Aber gerade von Cambridge Analytica wissen wir ja, dass man die auch hervorragend umgehen kann. Also ethnische Herkunft lässt sich auch über sprachliche Präferenzen indirekt ableiten. Und ob jemand Chanukka, Zuckerfest oder Weihnachten feiert, lässt Schlüsse auf die Religion zu. Also hilft uns das dann? Oder kann man das noch den Schutz irgendwie verbessern?
Ja, also wir sind uns ja einig, also ich zumindest empfinde politische Werbung nicht als generell etwas, was wir verbieten sollten, sondern Politik gehört zur Demokratie oder ist der Inhalt der Demokratie. Und um sie, für sie zu werben, gehört zur Politik unbedingt dazu. Und deswegen ist politische Werbung auch etwas erstmal Positives. Ich hatte das schon gesagt, die Plattformen wissen sehr genau, ob wie alt jemand ist und so weiter und so, welches Geschlecht und so weiter. Sie dürfen es aber nicht benutzen und das ist einfach ein Verbot. Und die Plattformen, wenn sie sich daran nicht halten, dann werden sie mit Sanktionen belegt. Und da spielt nicht nur die Rolle, dass ich das angeklickt habe, dass ich männlich oder weiblich bin, sondern das ist die Information, die nicht benutzt werden darf.
Und wie überprüft man das, ob die das wissen?
Ja, das macht dann die Aufsichtsbehörde.
Okay, in 9 Sekunden schaffe ich keine sinnvolle Frage mehr.
Vielen Dank. Dann haben wir uns auch erstmalig damit jetzt hier befasst, nachdem die Verordnung beschlossen wurde. Und wir werden dann ja bald ins parlamentarische Verfahren eingehen. Wir erwarten dann natürlich den Referentenentwurf und dann Kabinettsbeschluss, damit wir dann auch damit umgehen können. Ganz herzlichen Dank an die parlamentarische Staatssekretärin und die Vertreterinnen und Vertreter des BMDV. Damit endet auch der öffentliche Teil und wir beenden den Livestream.